Tischgespräche, der Roundtable Podcast.
Unzensiert und ungeschnitten.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge.
Nein, noch nicht.
Ach so, scheiße. Doch.
Ja, aber nochmal.
Ja.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge.
Ja, unzensiert und ungeschnitten.
Der Roundtable Podcast.
Bonusfolge Nummer 3 und wir sind wieder dabei, haben ganz viele.
Wieder am Start.
Genau, haben schöne viele Geschichten dabei.
Ja, ultra krass.
Diesmal eigene Geschichten und wir hatten Einsendungen.
Ja, das finde ich am allergeilsten.
Das ist eine coole Nummer.
Dass das tatsächlich jemand gehört hat und wusste, er soll was einsenden und hat was eingesendet. Und es war nicht nur einer oder eine, sondern es waren viele, die was eingesendet haben.
Bei dem einen oder anderen, wo ich mir gedacht habe, der hat eine gute Geschichte, da habe ich tatsächlich mal geschrieben, gute und
Here's the Moritz.
Genau, und hau doch mal einen raus. Und,
ja, sehr stark.
Ich habe eine Vielzahl an Geschichten auch bekommen, die alle, glaube ich, heute gar nicht erzählt werden können.
Ja, das macht Lust auf mehr. Ja. Wir stellen uns vielleicht erstmal kurz vor. Ich bin der Ruben.
Ja, ich bin der Moritz.
Wir befinden uns wieder hier in der Flaschen- und Fäuste-Bar in Niederscheld.
Genau, dafür sind leider viel zu wenig Flaschen auf dem Tisch. Und
das stimmt.
Die Fäuste fliegen zwischen uns beiden eh nicht.
So
aber,
nämlich.
Ganz viel Liebe, die hier ausgestrahlt wird.
Herzlich willkommen. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Vielen Dank für den guten Zuspruch der letzten Folgen, das müssen wir auch an der Stelle mal sagen.
Ja, da macht es Spaß, weiterzumachen.
Absolut.
Also, man muss dazu sagen, vor einer Stunde ist die Folge 2 rausgekommen.
Genau.
Und wir sitzen jetzt heute hier am Donnerstag wieder und machen für den nächsten Donnerstag die Aufzeichnung.
Und die ersten Feedbacks sind schon direkt gekommen. Ja. Also die Story mit Steck mir mal ein Pin ins Ohr wurde schon direkt mir mitgeteilt. Das gab es schon öfters. Ne? Ja, da wurde mir auch direkt ein Bild eingesendet von einem anderen Tabler, der einen Stecker im Ohr hatte, was ich dann sehr amüsant fand.
Ja.
Und das ist ja auch, glaube ich, der Hintergrund, warum wir das hier machen. Geschichten erzählen aus dem Tabler-Leben. Ja, es ist nicht immer ganz, wie soll ich das nennen, Tabler-like. Es sind schon teilweise Stories dabei, da muss man kein Tabler für sein. Die kann man auch sonst erleben. Aber ich glaube, das gehört halt einfach auch dazu. Wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, die Folgen hier sind auch tatsächlich mehr was für die Leute, die schon mit dabei sind. Es ist jetzt nichts für einen Außenstehenden, der könnte bei der einen oder anderen Story eventuell so ein bisschen mit Kopfschütteln zurückbleiben.
Ja,
aber das ist ja genau der Hintergrund, warum wir das machen.
Dafür sind wir ja unzensiert und ungeschnitten und wir sind, wie wir sind. Und klar, wenn man nachfragt, hier hast du nicht lustige Geschichten, natürlich sind das die unzensierteren Geschichten als sonst. Ich habe aber tatsächlich 2-3 Geschichten, schöne Tabler-Geschichten auch dabei. Nicht nur die, wo vielleicht Alkohol geflossen ist und dadurch ganz viele lustige Sachen passiert sind, sondern auch 1-2 einfach schöne Dinge, die zeigen, was Roundtable eigentlich auch wirklich ist.
Super. Stark.
Ja.
Oder wie ich sagen würde,
sehr stark.
Ja, dann lass uns einfach anfangen, glaube ich. Das war ja auch so ein Thema. Wir haben ja bei der ersten Folge ein bisschen weit ausgeholt. Bei der zweiten Folge ist schon besser geworden. Bei der dritten Folge hier gucken wir jetzt mal, wie weit wir uns an unser vorgefertigtes, Mindset nicht so weit auszuholen, uns halten können. Ich glaube noch nicht so ganz daran, aber ist egal. Ich mache wieder eine Triggerwarnung am Anfang, das habe ich bei der zweiten Folge vergessen. Ihr werdet mich relativ oft hören und auch den Moritz relativ oft hören. Das heißt, wenn ihr da ein Problem mit habt, ist jetzt der Moment, wo ihr abschaltet und hört euch vielleicht Folge 1 bis 10 an, wo ihr mich zwar auch hört, aber auch andere
hört.
Aber den Moritz nicht mehr, genau. Und ich würde sagen, Moritz, sonst fange ich immer mit einer Story an. Diesmal fang du einfach mit einer Story an.
Ja, ich fange aber nicht mit einer fremden Story an, die eingeschickt wurde, sondern mit einer eigenen Story nochmal.
Oh, ja.
Die ist mir nochmal eingefallen.
Oh, sehr geil.
Es trug sich zu. Corona-Zeit. Man muss dazu sagen, wir haben am Tisch einmal im Jahr unser sogenanntes Strategie-Meeting. Das ist eine Klausurtagung, wo wir uns sozusagen selbst noch mal ein paar Stunden einsperren, eigentlich von vormittags bis Nachmittag rein. Also mal 8 Stunden geht's auf jeden Fall. Und uns wirklich noch mal unsere Ziele stecken und noch mal stecken, warum machen wir das, was wir machen? Wer sind unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, um schöne, viele tolle Dinge zu machen? Und nach diesem Strategie-Meeting war es die Tradition, dass wir viele Jahre nach Willingen gefahren sind.
Willingen im Upland,
genau
das Mallorca von Europa, beziehungsweise, nee, von Hessen, sagt man. Das genau. Lager von Hessen, so.
Ja, genau. Also eine Kneipe und ein Tanzlokal an den am anderen gereiht und ja, da haben wir dann auch übernachtet und haben einen coolen Abend verbracht immer. Und das war zu der Zeit, als 2G, 3G, weiß ich nicht, also irgendeine G-Regelung war. Ja,
also nicht Handyempfang, ne? Also ja, geimpft genau. sein. Mehrfach, zweifach, dreifach geboostert.
Ja.
Vorne rum, hinten rum, von unten, von oben, gewaschene Füße, nett gewaschene Füße.
Genau. Ein Spruch des Abends war übrigens, den habe ich zum Jan Boris übrigens gesagt. Also jetzt ehemaliger Tabler, jetzt Old Tabler. Ich glaube, zum Jan Boris habe ich gesagt, hier Jan Boris, hier ist überall 2G, aber dich finde ich 1A.
sehr gut. Ne?
Naja, das ist aber nicht die Geschichte. Die Geschichte war, du musstest geimpft sein. Ich weiß nicht, ob du geboostert sein musstest, wie auch immer. Auf jeden Fall musstest du, das war die Zeit, wo du, um in eine Kneipe reinzukommen oder in ein Tanzlokal oder wie auch immer, musstest du deinen Impfweis mitbringen und deinen Impfausweis vorzeigen. Und das wurde dann auch kontrolliert. Die einen hatten vorne an der Tür, die Türsteher haben es kontrolliert. Bei den anderen waren es dann die Bedienungen, die das kontrolliert haben, bevor sie sich bedient haben. Und wir waren in einer Kneipe.
Ich kann mich erinnern.
Haben da noch was gegessen, haben schon mal 2, 3 Bierchen getrunken. Und wir waren die erste Gruppe und die zweite Gruppe von uns war noch im Hotel oder irgendwie sowas. Und es ist im Endeffekt in Willingen eine lange Straße, die du lang gehst, die Hauptstraße, und da sind die ganzen Locations. Ich habe gesagt, hab noch geschrieben hier, wir sind da und da. Ja, wo ist das? Habe ich gesagt, kein Problem, ich komme raus, ich warte auf euch, ich fange euch ab. Geht einfach die Straße runter, irgendwann bin ich da. Oder seid ihr bei mir? Und dann stand draußen vor dem Eingang so ein Hocker und ich habe meine schwarze Jacke an. Und ich bin ja jetzt auch kein kleines, schmächtiges Kerlchen.
Du hättest auch gut in die Panzerknacker-Einheit gepasst,
ich hätte auch
auf Island war.
Genau, ja, genau. Und da habe ich mich dann draußen an den Hocker dann angelehnt, hatte die schwarze Jacke an. Es war auch ein bisschen kalt, deswegen hatte ich die Arme verschränkt. Und dann kamen die ersten Leute, wollten da rein und kamen, sind nicht an mir vorbeigegangen rein, sondern kamen auf mich zu mit ihrem Impfpass in der Hand und einem Ausweis. Und ich dachte, hey, was wollen sie? Und dann dachte ich, ach, die denken, ich bin Security und ich will hier die Impfausweise kontrollieren.
Kann mich an das Bild noch erinnern, ey.
Und dann habe ich natürlich voll mitgespielt, habe die Impfausweise entgegengenommen, habe durchgeblättert, habe dann gesagt, ich bräuchte noch einen Ausweis. Dann haben sie mir noch ihren Ausweis gegeben, habe ich gesagt, ja, passt so, habe die reingelassen. Und dann war das so lustig, dass die Nächsten, die dann kamen, da habe ich dann schon, bin ich offen auf die zugegangen, habe gesagt, so, einmal die Impfausweise bitte.
Also ich kann mich an das Bild, um das ganz kurz zu erzählen, noch erinnern, wo wir ja schon drin waren und haben uns gefragt, wo du rum bist und kam raus und du saßt original wie ein Türsteher auf dem Barhocker vor der Tür, eine Schlange von 5, 6 Leuten, die alle ihren Impfausweis in der Hand hatten und die uns gefragt haben, was zum Teufel machst du da? Bis wir gecheckt haben, dass die Leute geglaubt haben, du wärst der Türsteher und die müssten dir den Impfausweis zeigen.
Oh. War sensationell.
Ja, das war geil.
Jedenfalls habe ich sie dann natürlich alle reingelassen. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht gewusst, wonach ich gucken soll. Die waren einfach alle rein. Und die wurden drinnen kontrolliert, so war das in der Kneipe. Und dann saßen dann irgendwann alle Leute, die ich reingelassen habe. Und dann wurde die langsam bedient. Und dann hat die Bedienung gesagt, ja, hier, ich bräuchte dann noch einmal die Impfausweise und die Ausweise. Dann haben die Leute gesagt, das haben wir doch bei ihrem Kollegen schon draußen erledigt. Welcher Kollege draußen?
Der da draußen sitzt und die Impfausweise kontrolliert. Welcher Kollege denn sonst?
Türsteher. Das war schon eine lustige Geschichte.
Ja, das war ja die ursprüngliche Story, war, du hast ja für die Inder spioniert. Ne? Du hast ja Adressen und Mailadressen sowas rausgefunden, damit die Callcenter-Werbung schicken können.
Ja, genau.
Oh ja, das
war eine sehr lustige Geschichte.
Das war ein guter Warm-up.
Ja.
Ich habe heute Morgen mit einem ganz netten Menschen telefoniert, an der Stelle auch noch einen herzlichen Gruß. Und dann kam so ein bisschen im Gespräch raus, ja, ihr wollt das ja eigentlich so anonym machen, aber am Ende der Story weiß man ja doch immer, um wen es geht. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht ist das der Sinn der Sache. Wir machen das schon anonym, aber wir erzählen es so, dass die dabei waren oder auch die im Umfeld dabei waren, schon wissen, um wen es geht.
Ja.
Wir versuchen aber heute tatsächlich das wirklich ein bisschen, ich habe auch ein paar krasse Stories mitgebracht, wirklich anonym zu machen, weil das, ich werde auch keine versuchen, keine Verweise auf meinen Instagram-Account oder sonst irgendwas zu implementieren, ja, sondern das einfach nur zu erzählen.
Also ich habe auf meiner Liste noch eine Geschichte mit einem Borat-Anzug. Oh. Wenn ich die Geschichte erzähle, weiß eigentlich aber auch jeder, wer es ist. Also wir haben einen Tabler, ja, der auch einen, auf der Reisen ist. Und der ist, wenn es einer ist, dann ist er es.
Ja,
also.
Der kannst du ja schon froh sein, wenn er einen Borat-Anzug anhat. Ich habe auch schon eine Geschichte mit dem erlebt, dass er sich einfach ausgezogen hat und war plötzlich nackt.
So.
Also, ja, erste Story war schon ganz gut. Jetzt kommen wir in der zweiten Story. Und zwar, ich komme ja aus der Branche, aus dem sanitären Heizungsbau, ganz klassisch. Wir machen Bäder neu, wir machen Heizungen neu, Wärmepumpen, also ein Schnicki-Schnacki. Ja. Und dementsprechend bin ich auch relativ firm in Toiletten. Ja, also Abflussreinigung und sowas, das ist nicht so meins, das machen wir auch nicht. Aber so Toiletten austauschen und so, das ist schon so mein Ding. Und es gibt eine Story, wo wir unterwegs waren und dann ist was passiert. Wir sind also unterwegs gewesen, waren in Holland. Wir waren in Holland zusammen auf dem Eiselmeer und waren da auf einem Schiff und hatten da ein größer angelegtes Meeting zusammen mit dem Board von den Niederlanden und haben richtig Spaß gehabt auf dem Schiff. Wir hatten ein Meeting, wir hatten selbstgemachtes Essen, also wir hatten einen Koch mit dabei, einen Tabler, der dann auch gekocht hat. Ich hatte meine Zapfanlage mitgenommen. Jeder hatte so ein bisschen Getränke aus seiner Region mitgebracht, also alle, die daran beteiligt waren. Und wir haben so ein richtig cooles Zusammenwachswochenende gemacht, uns ausgetauscht, wie machen Niederländer das, wie machen wir das, damit die auch mal ein bisschen Input kriegen und so. Ja. Und jedenfalls ist es so gewesen, dass wir auf dem Schiff auch geschlafen haben. Und das heißt, wir waren ja jetzt dementsprechend unter Deck. Jeder hatte da sein Zimmer, entweder zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Und auf so einem Schiff ist es ja normal, dass du jetzt nicht mehrere 100 Toiletten hast, sondern du hattest auf diesem Schiff quasi 2 Toiletten und hattest 2 Duschen, die jetzt für alle, die auf dem Schiff genächtigt haben, reichen mussten. Ja. So, jetzt war der Freitagabend, wir waren alle angekommen, wir hatten was gegessen, wir hatten auch was getrunken. Ja, jetzt sagt der ein oder andere gleich wieder, oh, es ist schon wieder eine Story mit Alkohol. Ja, ist es. Also es ist eine Alkohol-Story. Wir hatten auf jeden Fall jetzt auf dem Schiff was getrunken. Wir hatten richtig viel Spaß, wirklich richtig viel Spaß. Mhm. Und ein Tabler war dabei, der hat halt einfach ein bisschen über den Durst getrunken. Ja. Er muss das Kind beim Namen nennen. Er hat über den Durst getrunken. Ja. Und dann sind wir irgendwann zur späteren Stunde auf die Idee gekommen, wir könnten jetzt auch mal ins Bett gehen, weil morgen früh wollen wir ja fit sein. Ja. Denn das ist immer im Fokus die Arbeit. Das heißt, dass wir produktiv auch sind, dass wir was bewegen, dass wir die Ideen, die wir haben, weiterentwickeln können. Und dementsprechend schaffen wir schon irgendwann den Absprung, beziehungsweise sind dann so, dass wir den anderen Morgen auch wieder fit sind. Jetzt sind wir zu dritt runtergegangen. Mhm. Der Tabler, der mit mir auf dem Zimmer war, oder falsch, ich bin ganz vorne gegangen. In der Mitte lief ein Tabler und ganz hinten lief ein Tabler. Ich bin dann ein bisschen vor den runter, so ein paar Sekunden, bin dann durch das Schiff durchgelaufen, bin in mein Zimmer, hab relativ schnell mich umgezogen und hab mich dann ins Bett gelegt. Wir hatten so ein Doppelstockbett. Und irgendwann gab es draußen einen unfassbar lauten Knall. Ja. Einen Knall, wo ich gedacht habe, ach du Scheiß, was ist jetzt passiert? 2-3 Sekunden später geht die Tür auf, der mit mir im Zimmer war, steht vor mir und sagt, Scheiße, du musst mal rauskommen. Ich glaube, es ist vorbei. Und ich sag dann so, wie, ich glaube, es ist vorbei. Ja, ich weiß nicht genau, ich glaube, der ist in die Toilette gefallen. Und ich sag so, wie, der ist in die Toilette gefallen. Ich springe aus dem Bett raus, komme in den Flur rein und sehe nur Füße. Der Rest vom Körper lag in der Toilette. Jetzt lag es aber wirklich nicht am Alkohol, sondern dass es da so dermaßen rutschig war, dass der ausgerutscht ist und hat die Toilette kaputt gefallen. Aber wirklich richtig kaputt gefallen. Ihm war gar nichts passiert, ne? Ja. Aber er ist richtig schön da reingeklatscht und die Toilette war kaputt. So, jetzt standen wir da mitten in der Nacht. Nur noch eine Toilette, die andere war jetzt kaputt.
Nur die Brille oder richtig?
Nee, die ganze Toilette. Also die war richtig so wahrscheinlich eine Kopfnuss oder so ein Elbow-Schulter-Check der Toilette gegeben. Die war auf jeden Fall Matschepampe. Ja, was mussten wir machen? Hatten wir auch noch nicht. Dann hat sich der Kapitän nächsten Morgen ins Taxi gesetzt, ist in den Baumarkt gefahren, hat eine neue Toilette geholt, ist mit der neuen Toilette aufs Schiff gekommen. Und ich habe die mit dem dann zusammen installiert auf dem Schiff. Und es gibt heute noch Bilder davon, wo ich dann die alte, zerdöselte Toilette, die noch halb ganz, halb nicht mehr ganz war, von dem Schiff runterarbeite und dann dementsprechend in den Hafen, in den Müllcontainer bringe. Es war unser Highlight fürs ganze Wochenende. Ja, am anderen Morgen stand der Wiener 1 um 7 Uhr oben auf dem Deck, ist vom Deck ins Wasser gesprungen, ist eine Runde durchs eiskalte Eiselmeer geschwommen, und so nach dem Motto, als ob nichts gewesen wäre. Ich habe dann gesagt, ey, hast du dir eigentlich wehgetan? Nee, eigentlich gar nicht. Da war es so lutschig, da bin ich ausgelutscht, da hat es einen Klatsch gegeben, dann lag ich da und habe ich gedacht, scheiße, nein, jetzt bist du ins Klo gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir haben dann die Toilette getauscht, der Captain, der Skipper quasi, der hat gesagt, also ich habe schon viel erlebt, aber sowas habe ich auch noch nicht erlebt, getreu unserem Spruch, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja. Und das war so auch so eine meiner prägenden Stories in dem Jahr. Da fährst du irgendwie bis ans Eiselmeer hier von Dillenburg und dann machst du da eine schöne Party und am Ende vom Lied musstest du eine Toilette wechseln auf einem Schiff, die wir dann auch noch bezahlen mussten, aus eigener Tasche logischerweise, weil sowas natürlich keine Versicherung trägt oder auch sonst niemand. Also derjenige, der es kaputt gefallen hat, hat es dann auch dementsprechend ersetzt. Aber das war so eine Highlight-Story, wo man dann denkt, sowas gehört auch dazu. Ja, der ein oder andere mag jetzt vielleicht sagen, oh ja, es kann ja wohl nicht in die Ernst sein. Doch, sowas passiert, das ist das Leben. Ja. Das ist auch das, was es hinterher ausmacht, weil wir um Punkt 9 alle zusammengesessen haben, waren richtig produktiv, haben Satzungsänderungen durchgesprochen und haben dann in dem Jahr tatsächlich beim AGM 9 Satzungen, also 7 Satzungsänderungen und 9 Anträge abgearbeitet. Und dann soll noch mal einer sagen, wir waren nicht produktiv.
Ja. Und wenn sowas mal zu Bruch geht, das Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass man dafür einsteht, dass man ersetzt, wurde gemacht, wurde sofort.
Ja.
Aber es ist eine
lustige Geschichte. Ich werde den Blick niemals vergessen, wie die Tür aufging von dieser Kajüte und ich lag oben schon im Bett, wir waren so auf Augenhöhe und der zu mir guckt und sagt, du musst rauskommen.
Ich glaube, der ist ins Klo gefallen.
Ich glaube sogar der erste Spruch, den er gesagt hat, ich glaube, der ist tot. Das war so der erste Spruch. Da habe ich gesagt, nee, so schnell stirbt man nicht, habe ich dann so aus Spaß gesagt. Ich wusste gar nicht, was der von mir will. Dann siehst du einfach nur die Füßenhoten aus der Toilettentür rausgucken. Du denkst dir so, okay, gut, es ist doch irgendwas passiert. Ah, der Klassiker. Ich
sag dir. Aber auf hoher See weiß ein Tabler sich zu helfen. Das ist nämlich die perfekte Überleitung zu meiner Geschichte, die ich eingesendet bekommen habe.
Oh ja, krass. Die erste eingesendete Geschichte.
Genau, es trug sich zu auf der Eurosail.
Oh ja.
Eurosail, ich weiß nicht, 60 Tabler, 10 Segelschiffe oder wie auch immer. Also richtig coole, große Veranstaltung. Gemeinsam segeln. Und der Tabler, der mir diese Geschichte eingesendet hat, war zusammen mit einem anderen Tabler auf dem Zimmer. Also in so einer kleinen
Kajüte-Kabine.
Ja. Der andere Tabler, jetzt Old Tabler, aber ohne zu viel Spekulationsraum zu lassen, ist aber auch kein Fliegengewicht. Ne? Und dementsprechend war es wirklich sehr eng in dieser Kabine. Es hat sich dann später herausgestellt, dass es am Ende für den Tabler, der mir die Geschichte eingesendet hat, nicht mehr so eng war, weil er die Kabine für sich alleine hatte. Weil der andere Tabler dann doch mehr Platz gebraucht hat am Ende. Warum, erzähle ich jetzt. Also es trug sich zu, dass die Eurosail anfing und die Segelschiffe losgefahren sind, zwischendrin mal irgendwo stehen geblieben sind und alle ins Wasser gesprungen sind. Der einsendende Tabler voran und der andere Tabler, der mit ihm sich die Kabine geteilt hat, hinterher. Aber weil derjenige kaum Körperspannung hatte, ist er da irgendwie ganz komisch runtergepurzelt von dem Schiff und irgendwie an der Leiter noch hängen geblieben, wie auch immer.
Oh Gott, das Bild.
Das Bild ist schon sehr lustig. Man muss dazu sagen, ein bisschen Alkohol war auch im Spiel.
Wer hätte das gedacht?
Ja, wer hätte das gedacht? Also waren alle lustig drauf. Jedenfalls hat er sich da irgendwie dann in der Leiter verhangen und ist da mehr oder weniger runtergepurzelt. An der Leiter hing nur eine Schraube raus.
Oh nein.
Und da hat er sich irgendwie den ganzen Fuß, das ganze Bein irgendwie richtig schön aufgerissen. Oh, so eine richtig fette Fleischwunde. Sofort raus aus dem Wasser. Oh, das sieht ja erstmal aus wie blöd, wenn da Wasser und Blut.
Salzwasser dann auch noch vermischt.
Boah. Ja, genau. Hat wohl auch geblutet wie Hulle. Und dann muss der Tabler auf dem Wasser irgendwo auf der Eurosail kreativ werden.
Ich wollte sagen, da ist ja, die sind ja dann, je nachdem, wo das ist, mitten auf dem Meer, werden ja auch Wettkämpfe ausgefochten. So, genau. Es gibt ja jedes Mal so einen Sieger, der dann gewinnt, dieser Odyssey. Das hat ja auch schon einen ernsten Hintergrund. Teamwork, Teambuilding, Selbstversorgung und das Ganze zum Summen, um halt einfach zusammenzuwachsen.
Ja, genau. Ja. Und Gott sei Dank war dann auf dem Schiff ein Tabler, der irgendwie DHK oder irgendwie sowas ganz eng ist und direkt einen Druckverband angelegt hat, damit erstmal das lebensgefährliche Verbluten oder was weiß ich ausgeschlossen ist. Dann ging es nur darum, okay, akut, die Blutung ist jetzt gestoppt, aber wie machen wir weiter? Was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie in ihrer WhatsApp-Gruppe, die sie mit den anderen Booten hatten, dann kommuniziert und auf dem anderen Boot war ein Arzt.
Oh ja.
Gar kein Problem, nee, ich. Mach ich. Ich guck's mir mal an.
Ne? Ich hab Nadel und Gang dabei, ist genau kein Problem.
So. Dann hat der Arzt das Schiff gewechselt, hat sich das angeguckt, hat gesagt, jo, das muss genäht werden. Aber auch schon 2, 3 oder auch 5, 6 Bierchen intus. Und dann hat er tatsächlich auf diesem Segelboot einem besoffenen Verletzten, selbst besoffen auch,
Kannst du wieder keinem erzählen, wirklich nicht.
auf dem schaukelnden Segelboot die Wunde genäht. Ich habe jetzt nicht nachgefragt, woher jetzt Nadel und Faden da waren oder ob das einfach irgendein Nächster.
Hatte in der Hosentasche.
Ja, wahrscheinlich. Und dann wurde der Tabler, der sich da verletzt hat, an der rausstehenden Schraube, an der Leiter, wurde auf dem Boot
noch direkt erst versorgt.
Direkt erst versorgt
und entversorgt, direkt noch in den OP-Saal des eigenen Schiffes, wurde in den Rumpf geschoben.
Genau.
Und wurde, aber ist heute noch alles dran, also hat sich nichts infiziert,
ist heute abgefallen noch, oder es so. Es ist heute noch alles dran, man sieht nur noch die Narbe.
Das, also gut, ist natürlich auch wieder so ein Highlight. Ich habe mir sagen lassen, Narben bei Männern sind attraktiv, also ist ja schon quasi so eine kleine Trophäe dann dementsprechend, die der dann immer die Geschichte dann immer erzählen kann. War bestimmt auch lustig, wo der die zu Hause erzählt hat. Also wenn zu Hause jemand auf den gewartet hat, hat die sich der oder diejenige sich mit Sicherheit auch riesig gefreut, dass er vom Segelturn wiederkommt und hat ein Harry Potter Zickzack-Muster genäht auf seinem Bein. Oh nein.
Ja, also gut, ich kenne auch jemanden, der hat eine Narbe wahrscheinlich auf der linken Arschbacke. Weil
da komme ich als nächstes noch zu.
Ach ja.
Ja, das wäre meine nächste Story, die erzähle ich gleich noch.
Ja, gut, genau. Ja. Also da passieren ganz, ganz lustige Geschichten. Aber ich finde es erstmal cool, dass es sofort, ja, wir kümmern uns drum und auch wenn man was getrunken hat und lustig und wie auch immer, dass man aufeinander aufpasst und das, also wäre es nicht nach eigenem Ermessen so gegangen, dann hätten sie natürlich das Ding abgebrochen, wären wieder zurück in den Hafen, das eigene Schiff oder wie auch immer, klar, aber finde ich erstmal cool, dass es dann heißt, hey,
Wir managen das.
Kein
Problem. Genau. Wir haben einen Metzger dabei, der macht das.
Genau.
Ne, ob der jetzt morgens ein Stück Schwein auseinander nimmt oder dein Bein näht, ist doch kein Problem.
Also das macht gar keinen Unterschied.
Ja. Ja, vielleicht an der Stelle nochmal so eine kleine Umlenkung. Mhm. Wenn man sich die Story so anhört, ja, das heißt extra unzensiert und ungeschnitten, das soll auch so sein. Es sind auch viele Storys dabei, wo immer Alkohol mit im Spiel ist. Ich will aber nochmal ganz klar an der Stelle sagen, wir trinken Alkohol in Maßen. Die Leute haben sich immer im Griff. Die Geschichten kennt jeder. Die werden meistens immer erst lustig. Ja, wenn Alkohol im Spiel ist, es tut mir ja jetzt auch leid. Ja, das ist vielleicht auch ein gesellschaftliches Thema. Aber das kann man an anderen Stellen nochmal behandeln. Die besten Geschichten fangen immer damit an, wenn der eine zum anderen sagt, halt mal mein Bier fest.
Ja,
das ist einfach so.
Hold my beer.
Hold my beer. Und dann passiert irgendwas, wo alle sagen, kannst du dich damals da noch dran erinnern, was da passiert ist?
Ja, das liegt jetzt, glaube ich, auch in der Natur der Sache, dass wenn man sagt, erzählt eure lustigsten Geschichten. Und die lustigsten Geschichten entstehen in lustiger Gesellschaft.
Ja.
Und in lustiger Gesellschaft abends, nachdem man produktiv war oder irgendwie ein großes Meeting hatte oder sowas, dann geht man aus und dann trinkt man ein Schlückchen.
Also, definitiv.
Das soll nicht den falschen Eindruck vermitteln, dass jetzt bei uns irgendwie hemmungslos getrunken wird. Sonst hätte das wahrscheinlich auch mit Nadel und Faden alles gar nicht so hingehauen.
Ja, sonst hätte der wahrscheinlich dem anderen das Bein genäht, der gar nichts hatte. Ne?
Oder die beiden Beine aneinander.
Oder die beiden Beine aneinander genäht. Oh. Ja, wir machen mal weiter mit wo jemand genäht werden musste. In die Story würde ich direkt einsteigen. Funda Würzburg.
Ja.
Ganz, ganz crazy Event. Wir waren mit relativ vielen Dillenburgern da. Ein Teil von uns ist mit dem Auto gefahren. Ja, ich bin runtergefahren, selber habe noch ein paar Tabler mitgenommen. Der lässt es mit dem Zug gefahren. Die ganze Geschichte startet mit dem Highlight, dass die ihren Zug verpasst haben. Also sie sind in Dillenburg in den Zug eingestiegen. Das hat alles noch wunderbar funktioniert. Da mussten die einmal umsteigen. Ich habe im Vorfeld auf dem Tischabend schon gesagt, schafft ihr eh nicht. Mhm. Das schafft ihr nicht, umzusteigen. Das geht schief. Ah, wir sind erwachsen, das schaffen wir schon und hin und her. Was war passiert? Sie haben es nicht geschafft. Das heißt, sie sind umgestiegen, haben aber beim Umstieg zu lange geraucht oder darum Palaver gehalten und haben dann den Zug verpasst, mussten dann den nächsten Zug nehmen, haben dann da am Bahnhof noch rumgelümmelt und sind dann irgendwann auch zu Funda gekommen. Jetzt ist die Funda den Welcome-Abend in so einer Disco-Location gewesen, wo es einmal eine Stahltreppe nach oben gab, wo du auf so einer Empore, auf so einem VIP-Bereich sein konntest. Unten drunter war die Bar. Und dann gab es eine Stahltreppe, die nach unten ging. Unten war auch nochmal eine Bar, da war der Keller. Und da war die große Toilettenanlage. Ja. Jetzt war diese Stahltreppe mit so einem Riffel, gekanteten Riffelblech, schon relativ flutschig. Und es musste mir jetzt schon relativ gut im Auge halten, wenn man da runter geht. Das heißt, man war am besten immer mit beiden Händen frei, dass man sich am Geländer ein bisschen festhalten konnte und einem da nichts passieren konnte.
Ja, vor allem, wenn einer mal da irgendwie was verschüttet hat, dann ist es ja rutschig wie blöd.
So, und jetzt kommt, damit die Story auch wirklich bis zum Ende lustig wird, kommen jetzt mehrere Stories in dieser Story quasi, also in dem Abend. Das ist alles eine zusammenhängende Story, aber die muss einfach mal so erzählt werden. Ich entschärfe die bewusst ein bisschen, also das, was tatsächlich der Fakt war, lasse ich jetzt weg. Aber ich tue es so erzählen, dass es trotz alledem noch gut ankommt, hoffe ich.
Ich weiß schon, was du weglässt.
Ja, sehr gut.
Aber ich behalte es auch für
du
mich.
Du behältst es besser auch für dich. Ja. Wir wollen nicht wieder das Feuer neu entfachen. Nein. Jedenfalls ist es dann so gewesen, dass dann irgendwann alle in dieser Location zusammengekommen sind. Wir haben dann da uns unterhalten, wir haben mit den Leuten gesprochen, wir haben was getrunken. Ja, wir waren vor der Tür, der eine hat mal geraucht und gemacht. Und es war ein richtig lustiger Abend. Und der Abend sollte aber relativ abrupt enden, also bevor es überhaupt richtig losging. Und zwar mit dem ersten Highlight, dass einer der Tabler plötzlich seinen Geldbeutel nicht mehr hatte. Ja. In dem Geldbeutel aber alles drin war. Also Ausweisdokumente, Geld, mit allem drum und dran. Und der Geldbeutel war weg. Und irgendwann hieß es dann, scheiße, mein Geldbeutel ist weg. Der Abend war für denjenigen gelaufen. Der hatte Stimmung wie Sau, ist da überall rumgelaufen, hat überall seinen Geldbeutel gesucht und wir haben den dann zum Teilen geholfen. So, jetzt passt in der Geschichte so auf, jetzt kommt die erste Side-Story. Alle sind jetzt da unterwegs und suchen den Geldbeutel und in der Zeit nickt sich noch eine zweite Geschichte zu, in dem der andere Tabler ebenfalls auf der Suche nach dem Geldbeutel, aber auf die Toilette musste. Hatte eine Flasche Bier in der Hand und musste dann diese steile Treppe da runter. Und hat sich gedacht, nee, ich will die Treppe hier nicht runtersegeln. Was hat er gemacht? Er hat seine Bierflasche genommen, hat sich die hinten in die Hosentasche reingesteckt.
Damit er beide Hände frei
hat. Genau, damit er beide Hände frei hat, um die Treppe runterzugehen. Die halbe Treppe hat er geschafft, ist ausgerutscht, ist auf den Arsch geknallt, die Flasche ist kaputt gegangen und er ist dann die Hälfte der Treppe auf dem Arsch, wie man das kennt, so als Kind, so bupp, 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 runtergesegelt. Hat sich unten nicht viel was dabei gedacht und ist auf Toilette gegangen. Währenddessen haben oben alle anderen weiter nach dem Geldbeutel gesucht. So, irgendwann kam unser Sozialarbeiter mit dazu.
Tim.
Und hat gesagt.
das wollte ich jetzt sagen.
Ja, hat gesagt, sag mal, was macht ihr denn hier? Ja, wir suchen den Geldbeutel. Ja, wie ihr sucht den Geldbeutel? Ja, hat den Geldbeutel jemand verloren? Ja, ist doch nicht euer Ernst. Und in dem Moment kommt der andere Tabler unten von der Treppe wieder hoch und sagt hier, ich glaube, ich muss mal ins Krankenhaus. Ich glaube, ich habe mich geschnitten. Und in dem Moment haben wir gesehen, dass der einen guten 10 cm langen Cut hatte, wo eine riesige Scherbe noch drin steckte. Dann haben wir dem erstmal alle Scherben hinten aus dieser Hosenpockettasche rausgepult. Ich habe dann versucht, die Scherbe aus dieser Wunde rauszubekommen, was dann nicht funktioniert hat. Dementsprechend haben wir uns kurzerhand dazu entschieden, der muss ins Krankenhaus. Unser Sozialarbeiter Tim hat sich den gepackt, hat ein Taxi bestellt, die sind zusammen ins Taxi, der hat hinten halb im Taxi gelegen und die sind nach Würzburg in Uniklinik, Kreisklinik, ich weiß nicht, ich glaube, es ist eine Uniklinik, sind auf jeden Fall in die Uniklinik gefahren. Irgendwann kam die Meldung, wir sind in der Uniklinik, das läuft jetzt hier gleich, Wunde muss gereinigt werden und so weiter und so fort und wir treffen uns dann irgendwann später wieder im Hotel oder auf der Party oder wie auch immer. Jedenfalls war jetzt die Story ausgeblendet und dann kam wieder die Story von dem Geldbeutel. Wir haben den Geldbeutel gesucht. Er war weg. Er war einfach weg. Der Tabler war geknickt bis zum St. Nimmerleins-Tag, hat sich die ganze Zeit gedacht, scheiße, da ist alles drin. Die wollten auch, glaube ich, paar Tage später in Urlaub. Der brauchte seinen Ausweis mit allem drum und dran.
Kreditkarte
und so. Und hat dann gesagt, hier, die Party ist gelaufen. Ich rufe jetzt meine Frau an und dann, das Ding ist für mich rum. Ich fahre heim. Mhm. Wir haben alle auf ihn eingeredet, haben gesagt, das ist ein Tabler-Event. Auf einem Tabler-Event sind nur ehrliche Menschen. Und der Geldbeutel ist nicht weg, der taucht wieder auf. Wenn der hier irgendwo liegt, taucht er wieder auf.
Ja,
nee, wäre alles scheiße und der Geldbeutel ist weg. Und ja, Einblendung, Krankenhaus. 3 Stunden später, unser Sozialarbeiter Tim ist mit dem Tabler immer noch im Krankenhaus. Wieder Einblendung auf die Hauptstory, wir sind immer noch in der Location. Mhm. So langsam lichtet sich die Location, weil ich glaube, um 1 war Schluss oder sowas in der Location.
Ja.
Und wir hatten dann gesagt, wir bleiben so lange hier, bis alle gehen, bis die Tanzfläche leer ist, dann suchen wir alles nochmal ab. Wir suchen jeden Mülleimer ab, wir suchen die Tanzfläche ab, wir gucken an der Bar, wir fragen jeden, den wir sehen, nach diesem Geldbeutel. Was soll ich euch sagen? Wir haben den Geldbeutel nicht gefunden. Jetzt sind wir dann von da, kommt die nächste Story, zurück zum Hotel wollend unterwegs gewesen.
Weil er dann, kam ja an dem Abend nicht mehr nach Hause, das war ja Quatsch dann.
Wer?
Derjenige, der den Geldbeutel verloren hat.
Nein, pass auf, es kommt jetzt die nächste Story in dieser Story,
okay, ja.
Indem wir jetzt zur Garderobe gehen wollten und wollten jetzt alle Mann gemeinsam ins Hotel, um dann da zu grübeln, wann kommt jetzt der andere heim und ist im Krankenhaus alles gut gelaufen, was machen wir jetzt hier mit der Geldbeutel-Story, weil der Tabler ja total geknickt war und wollte nach Hause. Und wir sind dann an die Garderobe gegangen und dann hatten 2 Leute ihre Garderobenmarke verloren und dann haben wir die Jacken auch nicht bekommen. Das heißt, die Garderobenfrau hat gesagt, ja, es tut mir leid, wenn ihr keine Marke habt, kann ich euch keine Jacke geben, da kann ja jeder kommen. Daraufhin haben wir diskutiert, bestimmt eine Viertelstunde, bis die Frau die 2 dahinter gelassen hat und die dann jede Jacke, die noch zur Verfügung stand, weil anscheinend einige ihre Jacken da noch hängen hatten, durchgesucht hatten und wir irgendwann endlich die richtige Jacke gefunden hatten nach Ewigkeiten und dann endlich mit dem Taxi ins Hotel fahren konnten.
Ja.
So, jetzt sind wir ins Hotel gefahren. Mittlerweile ist Tim aufgetaucht mit dem Tabler, der ist genäht worden mit unzähligen Stichen. Und für den war die Party gelaufen. Der hat gesagt, ich muss morgen früh nach Hause. Ich fahre mit dem Zug morgen früh heim. Und ich kann so unmöglich hier bleiben wegen Infektionsrisiko und so weiter und so fort. Geht nicht. Dann kam die Story auf mit dem Geldbeutel, der immer noch weg war.
Ja.
So, und jetzt kommt folgende Situation. Wir sind dann auseinandergegangen. Es war ein langer Flur in diesem Hotel.
Mhm.
Wir hatten alle so quasi auf diesem Korridor links, rechts verteilt. Jeder hatte so seine Zimmer, weil ich glaube, wir waren zu 10 oder sowas. Das heißt, wir hatten 5 Doppelzimmer, die alle so immer so Tür an Tür oder eine Tür weiter so da waren. Ich war zu der Zeit Distriktsvizepräsident, musste morgens auf das Halbjahrestreffen von der Funda, das eigentliche Meeting. Und der Rest von denen hatte gesagt, nee, wir machen Stadttour, wir wollen nicht aufs Meeting, ist leichter, wenn du da hingehst. Und Tim war noch mit von den Dillenburgern.
Ja.
Und wir kümmern uns hier ein bisschen um die Stadt und gucken,
ja,
dass es alles passt. Alle sind ins Bett gegangen. Den nächsten Morgen war ich als erstes wach. Ich habe mich fertig gemacht, geduscht, dann mich umgezogen und bin dann in den Flur. Mittlerweile waren etliche Leute von uns wach in dem Flur. Der eine Tabler, der den Geldbeutel verloren hatte, hatte mittlerweile zu Hause angerufen, hatte Höllenstress zu Hause, dass der Geldbeutel weg war und hat gesagt, hier, für mich ist das Ding hier auch gelaufen. Ich fahre mit dem Tabler, der im Krankenhaus war, nach Hause. Wir fahren beide heim. Wir werden am Bahnhof abgeholt in Dillenburg. Es tut uns leid, aber die Party ist vorbei.
Ja.
Und irgendwann kommt, das ist jetzt der Kracher an der Story, irgendwann kommt der letzte Tabler, der noch nicht im Flur stand, so ins Bild. Jetzt stellt euch denjenigen frei, so ein bisschen morgens noch so verschlafen, so mit seinen Schlafboxershorts nur noch an und hält den Geldbeutel in der Hand und sagt, sag mal, warum habe ich eigentlich deinen Geldbeutel? Und dann ist rausgekommen, dass aus irgendeinem unerklärlichen Grund der eine dem anderen einen ausgeben wollte und hat gesagt, hier, bezahl mal, hat dem seinen Geldbeutel gegeben. Derjenige hat gedacht, nur ich habe bezahlt, wird mein Geldbeutel sein, hat den Geldbeutel eingesteckt. Und das Geilste war, der hat den als noch mit uns gesucht. Ey, der hatte den einstecken und hat in der Location den Geldbeutel noch ständig mit uns gesucht und steht den anderen Morgen um 9:30 in der Tür und sagt, sag mal, warum habe ich eigentlich deinen Geldbeutel? In dem Moment war halt alles gelaufen. Der eine musste den Arsch genäht kriegen. Der Tim war wieder der Sozialarbeiter. Wir hatten einen Geldbeutel verloren. Ja, zu Hause wussten alle Bescheid. Alles war scheiße. Ja, die 2 sind heimgefahren. Und wir haben dann noch einen schönen Samstag verbracht auf der Superheldenparty, war es, glaube ich, dann da mit so Capes, die wir anhatten. Und
ja, und gefühlt 5 Minuten vorher daheim die Frau angerufen, ich komme jetzt heim. Und dann hat sich's doch aufgelöst.
Genau, direkt morgens als erstes die Frauen gerufen, hier, ich habe dann meinen Geldbeutel verloren und es ist alles scheiße und alles ist gefährdet und alles ist gar nicht geil, ich komme jetzt nach Hause und dann kommt der Nächste und sagt, hier, ich habe deinen Geldbeutel. Und es war noch alles drin, logischerweise. Ja. Und dann hat sich wieder mein Spruch bewahrheitet, den ich von Anfang an gesagt habe, auf so einem Event kommt nichts weg. Nein. Irgendeiner findet den, hat ihn, gibt ihn ab.
Es sei denn, du hast Devotionalien.
Ja, das ist
die, schwierig. Wenn du die rumliegen lässt, das ist aber auch nochmal so ein Ding für sich.
Ja.
Wenn was sichergestellt wird, er hat ja eigentlich einen guten Hintergrund, dass nichts wegkommt und lieber von einem anderen Tabler mitgenommen wird. Du musst es dann halt auslösen.
Ja.
Aus Dank, dass derjenige das sich darum gekümmert hat, dass es nicht wegkommt. Aber da gibt's ja auch die wildesten Auswüchse.
Definitiv. Ja. Also an der Stelle vielleicht nochmal, ja, wir machen ja hier so ein bisschen Schabernack-Podcast, ja, aber wir können auch zwischendurch immer mal zwei, drei mir wichtige, ehrliche Themen einbauen. Also das mit den Devotionalien und mit dem Sicherstellen. Ja. Also Devotionalien mal vorneweg, alles, wo ein Rondel drauf ist, wird so ein bisschen missbraucht unter dem Oberbegriff Devotionalien. Ja. Wo aber normalerweise keine Kleidung zugehört, ne, weil das
Nein,
ist Unsinn.
Nein, eine Jacke, die an der Garderobe hängt, genau, ist nicht sichererstellbar.
Ganz genau.
Und ein Schild, das fest installiert ist, genau, kann man auch nicht abschrauben so und sicherstellen.
So
und
nämlich.
Ein Roll-up, was irgendwie den Weg weist zum Eingang einer Location, Halle, irgendwie sowas, das einen Zweck erfüllt, ist auch kein sicherzustellender Gegenstand.
Ja. Es geht viel mehr darum, wenn jetzt jemand irgendwie hier, wer jetzt das auf Video sieht oder auf YouTube sieht, der sieht ja jetzt quasi meine Kappe hier auf dem Tisch liegen.
Ja.
Wäre jetzt auch schon ein Kleidungsstück, würde ich aber großzügig drüber hinwegsehen, wenn ich die jetzt irgendwo offen liegen lasse und die nimmt jemand an sich und sagt, hier, ich habe die für dich mal aufbewahrt, habe die mit nach Hause genommen, dass die nicht wegkommt, jetzt kommst du zu mir, löst die aus, ich lade dich zum Essen ein, wir trinken was, du kommst zum Tischabend. Das war ja der ursprüngliche Hintergrund mal dahinter, mit diesem Sicherstellen, damit nichts wegkommt, wie du schon gesagt hast,
damit und nicht offen
um die irgendwo Gemeinschaftspflege zu fördern, damit man sich gegenseitig besucht, damit man reisen kann und holt sich gegenseitig die Sachen wieder, verbringt einen schönen Abend miteinander. In den letzten Jahren ist es aber komplett ausgeufert und ist teilweise schon eher in die Richtung gegangen, wo ich schon fast von Kriminalität sprechen muss, wenn Leute bewusst Akkuschrauber mithaben, irgendwelche Schilder abgemacht werden, auf irgendwelche Zäune geklettert wird, irgendwelche Barrikaden oder Hauswände hochgeklettert werden, um Fahnen runterzuholen. Leute, das ist nicht der Sinn der Sache, das macht gar keinen Spaß, macht auch gar keinen Sinn.
Also es geht nicht um Wimpelklau oder Fahnenklau, wie man es sonst so kennt.
Genau.
Sondern es geht darum, dass wenn du deine Kappe auf dem Tresen in der Kneipe liegen lässt, du gehst jetzt aber ins Hotel, ich bin noch da, ich habe gesehen, du gehst weg, dann nehme ich deine Kappe mit, damit sie nicht verloren geht. Und als Dank darfst du mir den nächsten Tag einen ausgeben.
So nämlich.
Genau.
Ich habe ein paar Mal schon gedacht, ich müsste auf Toilette gehend alles mitnehmen. Meine Jacke, meine Tasche, alles mögliche, was ich so habe, damit ich das noch habe, wenn ich wiederkomme. Ja. Das war schon zwischendurch echt ultra, ultra, ultra nervig.
Ja,
ja, naja.
Aber genau, gut. Dann ist das
Kleine Side-Story.
Ja.
Aber Moritz, hau noch einen raus.
Ich habe jetzt eine Story, die hat nichts mit Alkohol zu tun.
Geil.
Die ist auch nicht.
Können wir die überhaupt erzählen?
Ich glaube schon, denn die zeigt so ein bisschen den Tabler-Spirit und sehr den cool Zusammenhalt unserer Tablern.
Sehr cool.
Die ist auch nicht besonders lustig oder skurril, sondern das ist einfach so eine Story aus dem Leben, wie Tablern helfen und selbst wenn du den Tabler noch nie in deinem Leben gesehen hast und selbst wenn du den noch gar nicht privat kennengelernt hast, ist das trotzdem jemanden, dem du vertrauen kannst und der dir gerne hilft und im Leben weiterhilft, wenn du vor einer Herausforderung stehst.
Ja, cool.
Wir hatten eben Corona, die Corona-Zeit. Wir sind jetzt wieder in der Corona-Zeit.
Die Wahrheit, die Zeit.
Und es trug sich zu.
Oh ja.
Dass die Eltern eines Tablers in Afrika waren. Ich glaube in Südafrika. Und auf einmal gab es neue Corona-Regelungen und Flüge aus anderen Kontinenten, besonders aus Afrika, oder nur Flüge aus Afrika, das weiß ich jetzt nicht, wurden annulliert und wurden nicht mehr zugelassen. Und es durften keine Flüge mehr aus Afrika deutschen Boden betreten und in Deutschland ankommen. Da gab es dann irgendwie so 2 Tage Riesenaufregung, bevor alle, da wurde nochmal 2 Tage, wurden nochmal 80% durchgelassen oder wie auch immer und war total chaotisch. Keiner wusste, wie geht's weiter, fliege ich, komme ich zurück, komme ich nicht zurück. Bin ich jetzt gerade erst seit 2 Tagen in Afrika, habe eigentlich 2 Wochen gebucht, muss jetzt aber abbrechen und heim und wie auch immer. Und
wenn du dir das leisten konntest oder so, war das eine geile Geschichte, dass du nicht wieder heimreisen durftest und konntest verlängern, konntest deinen Chef anrufen, konntest sagen, es tut mir unendlich leid, aber ich komme hier nicht weg.
Ja, aber du hast auch die Ungewissheit, wie lang komme ich nicht weg und auf einmal, und dann geht das los, dann machst du dir Gedanken, wenn das jetzt eine Sperre ist für ein halbes Jahr, dann muss ich zur deutschen Botschaft, dann muss ich gucken, wie ich wieder nach Deutschland komme und all sowas, ne? Und davon waren auch die Eltern des Tablers betroffen. Dann hat der Tabler sich gedacht, Mensch, die sind doch in Südafrika. Südafrika ist eines der Hochburgen fürs Tabling.
Definitiv.
Und hat dann den vor Ort ansässigen Präsidenten des regionalen Tisches in der Tabler World sich rausgesucht und hat ihn kontaktiert, hat gesagt, hier, schau mal, meine Eltern sind da und könntest du nicht irgendwie behilflich sein? Die kennen sich auch nicht aus mit den Reisebüros bei euch und wie auch immer. Also das ist ganz schwierig. Und hat er gesagt, gar kein Problem, lass mich mal gerade 2-3 Telefonate führen. Und dann hat er den tatsächlich am gleichen Tag noch Flüge gesucht und besorgt. Und die kamen am gleichen Tag wieder zurück. Und andere Mitreisende, die mit denen sind tatsächlich hängen geblieben, noch weitere Tage oder eine Woche oder wie lang.
Krass.
In Südafrika und durch den Kontakt, weil man jemanden vor Ort hat, den man nicht kennt, aber der einem aus jeder Lebenssituation hilft, wenn er kann, konnte da unkompliziert geholfen werden und die Situation gelöst. Und das finde ich eine tolle Geschichte, die zeigt, wie Tabling funktioniert und wie dieses Meeting Old Friends for the Very First Time, was dahinter steckt.
Ist aber auch eine gute Story für Unzensiert und Ungeschnitten, weil das ja das unzensierte Tabler-Leben eigentlich darstellt. Ja,
genau.
Dass das ja das, was mir ziemlich am Anfang schon erzählt worden ist, wo es darum ging, was ist Roundtable, wenn ich an meine Aufnahme denke, mein Gabeltest beziehungsweise mein Schnuppermeeting damals, ich meine, die Namen darf man hier nennen, weil das ist jetzt nichts Verwerfliches, mit Matthias und Jan Bollis und damals noch Johannes, die mich beschnuppert haben und mir so ein bisschen erklärt haben, was ist Roundtable. Und mit einer der ersten Geschichten von denen war auch, wenn du irgendwo gestrandet bist und weißt nicht, wie kommst du jetzt weiter, wie funktioniert das jetzt hier? Und in dem Land gibt's Roundtable und in der Nähe gibt's jemanden, kannst du jederzeit anrufen und derjenige hilft dir aus der Patsche, der bietet dir eine Couch an, der empfiehlt dir eine Autowerkstatt, der besorgt dir irgendwie einen Flug oder hilft dir bei Botschaftsproblemen. Und das ist das, was das ausmacht. Deswegen ist es eine absolut schöne Story zwischen dem ganzen Schabernack, wie ich eben gesagt habe, den wir hier erzählen, wenn dann auch mal so Real-Life-Stories mit dabei sind, die einen sehr ernsten Hintergrund haben und auch wieder zeigen, wie geil Tabling eigentlich ist und wie geil das eigentlich ist, doch in diesen Assoziationen zu sein, nicht nur jetzt bei Roundtable, auch bei der Roundtable Family, bei unseren Partnerorganisationen, dass es einfach absolut hammergeil ist, weil das ist überall genau gleich.
Ja, und da nochmal der Querverweis dann zu unserer Folge Aktive Hilfe, die in München entstanden ist, weil das auch echt eine coole Geschichte ist, die in die Richtung geht.
Definitiv.
Das Ganze funktioniert aber, glaube ich, vor allem, weil das ist wieder auch ein Anknüpfpunkt an die Frage, warum mit 40 Schluss ist und so weiter und warum nur Männer, weil wir doch alle relativ homogen sind und auch beim Aspirantenprozess darauf achten, dass es irgendwie, dass er in die Gruppe reinpasst, ohne ohne zu elitär zu sein oder irgendwie Ansprüche zu stellen und du musst mindestens eine Führungsposition haben oder sowas, das gar nicht, sondern einfach, was ist das für ein Schlagmensch und passt der und kann man sich den vorstellen, ist er ein Engagierter und da kommt's doch. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich auch eingesendet bekommen habe. Dazu, dass Menschen, die sich zufälligerweise im beruflichen Umfeld beispielsweise treffen, also der eine Tabler war für einen beruflichen Termin in München und der Termin lief super und danach hat man noch ein bisschen Smalltalk gehalten und gequatscht. Man hat sich super verstanden und dann sagt der Geschäftspartner oder wie auch immer dann, oder der zukünftige Geschäftspartner zu dem Tabler hier, du bist so ein cooler Typ, ich glaube, ich habe was für dich. Eine richtig coole Organisation, wo ich glaube, wo du richtig gut reinpassen würdest. Und dann hat er gesagt, ist schon Tabler. Hat sich gedacht, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Dann hat er gesagt, hier, ich könnte dich mal vorstellen beim Roundtable in München. lustig, lieb, dass du da an mich denkst, aber ich bin seit 6 Jahren schon Tabler in
auch nicht schlecht.
Es ist eine lustige Geschichte, die einfach zeigt, dass der ein oder andere, einfach der Schlagmensch, wie der Mensch ist, sich als Tabler dann eignet. Und obwohl er schon Tabler ist, auch aus verschiedenen Richtungen dann angesprochen wird, ohne dass der andere weiß, dass
er gegenseitig Tabler ist. Der ist dann gut bei RT aufgehoben, weil es scheint ein guter Tabler dann zu sein, genau, ne? Wenn der andere das auch schon in ihm gesehen hat.
Genau, also das ist, je nachdem, wenn du einfach so ein Typ bist,
dann passt das.
Dann passt das gut.
Aber du hast da eine gute Überleitung gebracht, das ist, glaube ich, auch noch was man erzählen kann. Nicht elitär, gebe ich dir vollkommen recht, aber wir suchen schon genau aus, wen wir bei uns an die Tische holen. Also wir sind, das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, wir sind kein Sportverein, wir sind kein Schützenclub, wir sind kein Kegelverein, wo du einen Mitgliedsantrag ausfüllen kannst und du bist dabei, sondern bei uns durchläuft man einen relativ doch aufwendigen Aspirantenprozess, nicht aufwendig in Form von, dass du besonders viel können musst, sondern in Form von, dass sehr gut gesiebt wird. Nicht nur von der Seite, passt du zum Tisch, sondern auch passt der Tisch zu dir. Vielleicht sagst du ja auch als Aspirant, oh, habe ich mir alles ganz anders vorgestellt, ist gar nicht so meins.
Ja, deswegen habe ich ja auch jetzt in meinem jetzigen Amtsjahr als Tischpräsident, haben wir ja relativ am Anfang eine neue Aspirantenrichtlinie verabschiedet, um diesen Prozess einfach ein bisschen ausführlicher zu machen, um sich besser kennenlernen zu können und besser zu entscheiden zu können.
Genau, also das ist auch dann nochmal so, ne, wir suchen schon gut aus, damit wir halt über viele Jahre gemeinsam Service machen können, Hands-on-Aktionen machen können und halt auch diese Sachen erleben können miteinander.
Ja.
Weil du dich ja in der sicheren Bubble auch aufhalten möchtest, wo deine Stories auch geschützt sind. Ja, deswegen machen wir das ja auch hier anonymisiert, ja, unzensiert, ungeschnitten, das ist das eine, aber wir versuchen, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wir wollen hier niemanden reinreiten. Die Stories, die nicht so dramatisch sind, wenn da der ein oder andere sich hinterher bei erkennt, ja, dann ist das so.
Ja, aber du hast ja auch einen gewissen Vertrauensvorschuss als Tabler. Wie oft gibt es die Geschichten Homehosting? Ich weiß nicht, ob das in den letzten Folgen irgendwann schon mal angesprochen wurde. Also wir haben ja den Grundsatz Keep Roundtable Cheap. Und das Homehosting ganz common thing.
Absolut.
Wenn ich jetzt beispielsweise in Hamburg, wie auch immer, gestrandet bin oder zu einem Event und da wird ganz gewiss ein Tabler dabei sein, beziehungsweise wenn ich nachfrage hier so und so, ich bin in Hamburg, hab's eine Idee, wo ich unterkommen kann, dass ich bei einem Tabler irgendwo unterkomme. Und auch wenn ein Event ist oder sowas, da wird schon geschaut, dass die Menschen, die zu Besuch in der Stadt sind, bei den Tablern vor Ort übernachten können. Und das geht teilweise auch so weit, dass das ist auch eine kleine Geschichte. Aber nur am Rande, um das Beispiel zu nennen, ein Tabler mit der gesamten Familie aus dem Haus geht, sich bei den Eltern oder sowas einquartiert und einer eigentlich fremden Gruppe von Tablern den Haustürschlüssel gibt und sagt, hier, wir sehen uns morgen, habt eine gute Nacht, wie auch immer, und denen das Haus und Hof anvertraut, obwohl man sich vorher gar nicht gekannt hat. Und um diesen Vertrauensvorschuss geben zu können, musst du dich darauf verlassen, dass muss husten, dass dieser Aspirantenprozess auch funktioniert.
Ja, definitiv. Unzensiert und ungeschnitten. Ne? Das bleibt schön drin. Moritz gurgelt sich jetzt gerade ab, muss jetzt erst einen kleinen Schluck nachschütten. Ich habe es mir schon 2-3 Mal verkniffen, dass ich niesen muss oder dementsprechend husten muss. Mhm. Aber that's live, das ist live. Ne? Alles gut.
Ja,
ist so. Aber ich kann da tatsächlich erzählen, dass ein Tabler von uns auch schon passiert ist.
Ja.
Der ist gereist mit damals Freundin und wurde gehomehostet, ist dann bei denjenigen nach Hause gekommen. Derjenige hat gesagt, hier, ich muss weg. Hier ist die Wohnung, da ist die Toilette, da ist der Kühlschrank, der ist voll, macht, was ihr wollt.
Ja.
Legt den Schlüssel aufs Brett, wenn ihr am Sonntag wieder heimfahrt. Ich bin erst am Montag oder am Dienstag wieder da.
Ja.
Und da brauchst du den Vertrauensvorschuss für und den kannst du nur kriegen, wenn du so einen Prozess durchläufst, wo du genau weißt, wer ist mein Gegenüber.
Ja, genau.
So, jetzt kommen wir wieder zu einer witzigen Story. Jetzt haben wir ein bisschen Deep Talk gemacht hier und ein paar sinnvolle Sachen gesagt. Jetzt kommen wir zu was Unsinnigem. Und zwar, die Story nennt sich An der Garderobe. Seid ihr die Garderobenmänner? Und meine Frage war dann, wollt ihr mich verarschen? Okay, Story. Wir hatten ein Strategie-Meeting, das ist noch gar nicht so lang her, war letztes Jahr, war dieses Jahr.
War mein Strategie.
Genau, war jetzt dieses Jahr. Genau. Also wir hatten dieses Jahr Strategie-Meeting und sind in Wetzlar gewesen, da in einer richtig coolen Firma, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Da an der Stelle auch nochmal, wenn derjenige hier mithört, vielen herzlichen Dank.
Ist auch wieder so ein Ding. Also wir
lässt uns da rein und haut dann einfach ab
genau.
in sein Headquarter quasi.
Genau.
Ne?
Ja, hat uns das Headquarter für einen Samstag überlassen, hat gesagt,
mit Getränken,
hier sind die Getränke,
und dran.
Bedient euch. Und
also da an der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz dicker Dank. Geht da raus nach Wetzlar an den Tabler, jetzt O-Täler, der uns das zur Verfügung gestellt hat. Jedenfalls haben wir eine gute Strategie mit ihm gehabt. Wir hatten einen richtig guten Speaker, der mit uns da was durchgegangen ist, so ein bisschen mehr über uns selbst erfahren, wie ticken wir, was stellen wir uns vor, was ist für uns eigentlich Roundtable, was ist für uns Service, was sind für uns gelungene Aktionen. Wir haben einen mega engen Tag gehabt, wo wirklich viel Austausch war, wir haben viel Deep Talk gehabt und haben dann anschließend gesagt, wir machen ein gemeinsames Abendessen mit allem drum und dran und machen dann in Gießen noch eine Kneipenrallye. Jetzt ist Gießen ja bei uns so ein bisschen die Partyhochburg. Also wenn wir hier von Dillenburg jetzt wirklich Fettparty machen wollen, musst du schon nach Gießen fahren. Du hast zwar in Dillenburg ein paar Kneipen, du hast in Herborn ein paar Kneipen, auch in Haiger ein paar Kneipen.
Kannst keine Party machen.
Also genau, aber das sind jetzt alles so gemütliche Kneipen, auch mal eine Rockkneipe dabei oder sowas. Aber das sind jetzt keine Kneipen, wo man sagt, oder auch irgendwie so eine Disco oder sonst irgendwie sowas, wo du richtig Gas geben kannst. Wir sind auf jeden Fall dann in Gießen essen gewesen anschließend. Das war super nett. Wir haben ein Hotel eingecheckt, haben gesagt, komm, dann bleiben wir auch über Nacht. Und sind dann anschließend auf die Kneipenrallye gegangen. Zwei von unseren Jungs, die jetzt O-Täler sind, haben ja dann so ein bisschen so ein Game gemacht, wo verschiedene Spiele gemacht werden sollten. Sing Karaoke in der Kneipe mit oder Lauf Oberkörper frei durch die Straße, so ein Schabernack. Das haben wir dann so ein bisschen gemacht. Und irgendwann sind wir in Gießen im, das heißt Uhlenspiegel, gelandet. Das ist so ein Gewölbekeller, Party, zumeist jüngere Gäste. Ich meine, ich bin ja jetzt...
Also ich will mal dazu was sagen. Ich bin ja ein relativ junger Tabler.
Das stimmt, wie ich auf jeden Fall.
Ja, ich wurde mit 22 aufgenommen und ich habe jetzt auch noch 13 Jahre bei Roundtable vor mir.
Ich habe nur noch zwei. Also
ich bin ja wirklich im Altersschnitt eher der Jüngere.
Richtig, du gehörst zu den Spitzentablern noch bei uns hier.
Wir sind dorthin. Und ich habe mich das erste Mal in meinem Leben richtig fehl am Platz gefühlt.
Zu jung?
Nee, zu alt.
Ja, meine ich ja.
Ja, ja, das,
also
das
der Publikum, Rest zu jung.
Das ist auf einmal eine Generation unter mir.
Mindestens.
Da dachte ich, alter Schwede. Mindestens.
So, aber jetzt auf die Story zu kommen.
Ja, ganz kurz, eine Sache noch dazu. Wir hatten einen Tabler dabei, der jetzt Old-Tabler ist. Den habe ich nur gefragt, was machst du denn hier? Guckt er mich an, wie, was mache ich hier? Ich bin doch schon den ganzen Tag da. Hab ich ihm gesagt, suchst du deine Tochter? So war das nämlich.
Oh nein. Ja. Jetzt sehen wir auf die Story zu kommen. Es trug sich dann so zu, dass wir in diesem Gewölbe waren, haben da ein bisschen Party gemacht, haben relativ schnell festgestellt, das ist für uns jetzt nicht so das Richtige. Wir sind dann doch wirklich einen kleinen Ticken zu alt, weil die Jungs und Mädels, die da waren, wirklich echt jung waren. Und wir sind dann quasi vorne an die Theke gegangen und haben in der Ecke gesessen mit drei Leuten. Und diese Ecke war auch gleichzeitig die Ecke, wo eine Garderobe war. Aber es gab jetzt da niemanden, der sich um diese Garderobe gekümmert
hat. Nee, da hing ein Brett an der Wand mit Haken.
Genau. Jetzt saßen wir da auf den Barhockern. Und irgendwann ist es so gewesen, dass so zwei junge Mädels auf mich zugekommen sind. Und auch auf den anderen Tabler zugekommen sind und haben uns so ganz schüchtern angeguckt, hatten in der einen Hand ihre Jacke und hatten in der anderen Hand ein 2-Euro-Stück. Und haben dann irgendwann gefragt, Entschuldigung, können wir die Jacken bei Ihnen abgeben? Und ich habe mich in dem Moment rumgedreht, habe die zwei Mädels angeguckt und gesagt, Alter, bin ich so scheiße alt, dass ich aussehe wie der Garderobenmann oder was? Ich bin doch hier nicht der Garderobenmann. Ja, aber ihr sitzt hier, ihr seht so aus, als ob ihr hier für die Garderobe verantwortlich seid. Dann habe ich zu der irgendwann gesagt, pass auf, das kostet nichts. Häng die Jacke einfach an die Garderobe und nimm die 2 Euro wieder und dann ist alles gut. Ne? Ja, kannst du mir die aufhängen? Sag ich, nee, du wirst schon an den Haken noch selber dran kommen. So, da war die Geschichte ja für mich erstmal im Kopf eigentlich erledigt.
Ja.
Leider Gottes ist das noch diverse andere Male an dem Abend passiert, bis wir irgendwann auf die Idee gekommen sind, wir geben uns jetzt einfach als die Garderobenmänner aus. Und haben dann von den Leuten immer schön die Jacke abgenommen und haben gesagt, ja, kostet 2 Euro. Und haben dieses Geld natürlich gesammelt dementsprechend und haben das direkt wieder reinvestiert in Getränke und hatten den Spaß unseres Lebens, weil das Highlight kommt ja jetzt.
Ja.
Was passiert denn unweigerlich, wenn du den Leuten die Jacken abnimmst, nimmst auch Geld ab und gibst den Leuten keine Tickets oder sonst was, damit keine die wissen, Marken. Wo die Jacke hängt? Wir haben ja dann die Jacken einfach kreuz und quer an diese Haken dran gehängt, teilweise andere Jacken hochgehoben, unten drunter. Ja. Es wusste doch jetzt keine Sau mehr, wo die Jacken sind. Jetzt kam irgendwann der Moment, wo die erste kam und wollte ihre Jacke wieder haben. Und mir zu dir gesagt haben, wo ist denn deine Münze? Hast du deine Münze verloren? Wir wissen doch gar nicht, wo deine Jacke jetzt ist. Nee, ihr habt mir gar keine Münze gegeben. Ja, natürlich, wir geben mir jeden eine Münze mit. Wie wollen wir denn hier jetzt in dem Haufen deine Jacke finden, ne? Wir haben uns auf jeden Fall dann verpisst. Ich habe gesagt, jetzt ist der Moment, wo wir gehen müssen. Andere Kneipe, andere Stadt, anderes Land, ganz egal, weil jetzt wird's gleich sportlich, weil das Mädel dann halt ihre Jacke da gesucht hat. Ja, das war ein bisschen arschig, aber ich fand's in dem Moment mega lustig. Wir haben uns alle totgelacht. Fun Fact, das Mädel hat auch ihre Jacke gefunden. Wir haben ihn natürlich dann nicht einfach da alleine gelassen. Wir haben dann hunderte Jacken hochgehoben, teilweise auf den Boden fallen lassen, wieder hochgehoben, bis irgendwann sie gesagt hat, ah, das ist meine Jacke. Mhm. Und dann haben wir die Flucht angetreten nach vorne und haben uns verzwiebelt. Und zusammengefasst, war ein tolles Strategie-Meeting, war ein tolles Essen, war ein cooler Abend und war ein mega witziger Ausklang, wo wir als Garderobenmänner verwechselt wurden.
Da gibt's aber wahrscheinlich an dem Abend ausgleichende Gerechtigkeit. Denn da war ja auch ein Tabler dabei, den ich gefragt habe, ob er hier seine Tochter sucht. Mit dem war ich noch ein bisschen länger da als ihr.
Stimmt, ja, wir haben uns ja frühzeitig und aus dem Staub gemacht.
Es gab tatsächlich eine Garderobe, nur nicht, also eine Garderobe mit Märkchen, nur nicht drinnen, sondern draußen konntest du deine Jacke abgeben und hast auch ein Märkchen bekommen. Der Tabler hat seine Jacke abgegeben. Hat auch ein Märkchen bekommen, hat das Märkchen aber natürlich verloren an dem Abend. Klassiker. Und wir beide waren zuletzt noch da. Wir waren die letzten Überlebenden und wollten dann gehen. Und wollten die Jacke abholen und Märkchen weg und was machen wir denn jetzt? Und dann sagt der Kerl, der da an der Garderobe stand, ja, da müsst ihr warten bis zum Schluss, bis jeder seine Jacke mitgenommen hat. Und am Ende, wenn da noch 2, 3 Jacken übrig sind, dann sagt ihr mir, welche Jacke das ist und dann kann ich euch die mitgeben. Und da hat der Tabler gesagt, oh, so eine Scheiße, und ich bleib doch jetzt nicht nur hier 3 Stunden nur damit oder 4 Stunden, damit ich am Ende eine Jacke, und das ist eh meine Suffjacke, die hat, was weiß ich, 6,83 Euro gekostet, so ungefähr.
Das weiß ich, wer es ist.
Dann bleibt die Scheißjacke halt hier. ja, dann haben wir gesagt, gut, dann bleibt die Jacke hier.
Aber es war ja scheiße kalt, ne?
Es war scheiße kalt, ne? Naja, dann ist die Jacke da geblieben und dann sind wir ins Hotel, am nächsten Tag heim, wie auch immer, und dann bin ich am Montag, morgen haben wir einen Kaffee zusammen getrunken und da sagt er mir hier, weißt du, meine Jacke, was war denn da nochmal, denkst du, ich krieg die noch? Sag ich, ich glaube nicht, dass du die jetzt noch kriegst, warum ist dir das denn jetzt?
Der Inhalt von der Jacke,
ja.
Jetzt habe ich sie
ja. Nein. Warum ist es dir denn jetzt so wichtig, die Jacke für 6,83 Euro wieder zu kriegen, das war ja am Samstagabend scheißegal. Jo, ich hatte halt noch 300 Euro da drin.
Der Klassiker.
Ja.
Die billigste Jacke mitgenommen, die haben wir dann aufgewertet, einfach mit 300 Euro Bargeld in der Jacke. Genau. Ja, dumm, würde ich dazu sagen. Was will ich dazu sagen?
Aber ist auch eine lustige Geschichte. Klassiker. Die kam jetzt spontan.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, mach mal weiter. Ich habe gleich noch die Highlights-Geschichte, die mir ja schon mal angetasert haben. Die nackte Nacht von Mittwoch, Nottingham und seine Folgen.
Ja, dann mache ich den Weg nach Nottingham.
Ja, mach mal den Weg nach Nottingham.
Denn es trug sich zu.
Das ist jetzt unsere neue Einleitung.
Genau.
Es trug sich zu in einem fernen Land. In Großbritannien.
Ja, eine Lady. Wir reden jetzt von einer Lady, nicht von einem Tabler.
Ja. Auf Great Britain and Ireland.
Genau, in Little Britain.
Ja. Mafambi, eine Bacardi Cola, bitte.
Ja, naja. Jedenfalls sind die von Amsterdam, glaube ich, geflogen. Und sind nach Amsterdam gefahren. Und
sind die nach rechts oder nach links geflogen?
Wie meinst du?
Nach rechts oder nach links?
Ach so, ne? Rechts. Dum, 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 dum.
Und ich hoffe, der Kommando Piepmatz war auch dabei.
Der war auch dabei. Aber Fluggeschichten habe ich tatsächlich auch noch eine, aber das ist, jetzt sind wir nochmal bei Amsterdam. Also nach Amsterdam gefahren mit einem kleinen Roadtrip. Schon irgendwie Verspätung gehabt und Ewigkeiten gedauert. In Amsterdam dann gewesen. Und am Flughafen. Und dann einchecken wollen und Gepäck ab, Gepäck glaube ich nicht, aber einchecken wollen. Und
ganz kurz noch, falls die Story nicht noch kommt, wir sind ja jetzt in Großbritannien.
Ja, genau.
Großbritannien nach dem Brexit.
Genau.
Kein Mitglied mehr der Europäischen Union.
Genau.
Dementsprechend reicht ein Ausweisdokument nicht. Wir brauchen einen Reisepass.
Genau. Dann in Amsterdam an den Schalter gegangen. Ja, wir wollen hier, wir haben unseren Flug. Ja, Ausweispapiere bitte. Und dann holt die ihren Personalausweis raus. Oder hat einen Reisepass gesucht und oh nein, Reisepass vergessen.
Ich habe keinen Reisepass.
Ich habe keinen Reisepass dabei. Ja, geht nicht, wie auch immer. Also ich könnte sie hier damit einchecken, aber ich kann sie nicht weder garantieren, dass sie ins Flugzeug kommen, noch kann ich ihnen garantieren, dass sie aus dem Flughafen rauskommen in Nottingham oder in wo war der Flughafen?
Birmingham.
War Birmingham. Ja. Oder in Birmingham aus dem Flughafen
also einige rauskommen. Einige sind über Heathrow geflogen, also über London, aber die meisten sind über Birmingham geflogen. Ja.
Aber wie auch immer, also ich kann sie hier irgendwie vorbeilassen, weil es ist nicht unsere Einreisebestimmung. Ich muss nur gucken, dass sie das auch wirklich sind, die zu der zum Boardingpass gehören. Das sind sie, aber ich kann ihnen halt nicht versprechen, dass sie dann, ja, wird schon irgendwie.
Ja, irgendwie wird's immer.
Und dann hat die Dame am Schalter in Amsterdam irgendwie noch gesagt, dann können sie es so machen und versuchen sie es so zu argumentieren und wie auch immer. Dann ist die Lady in den Flieger eingestiegen mit ihren Mitfliegern und hat einen unglaublich schlechtes Gefühl schon auf dem
Flug. Ich hätte mich eingeschissen.
Also ins Flugzeug ist sie reingekommen ohne Probleme, das ging, weil da kein
Auto. Auf dem ganzen Flug.
Weil das wieder nicht die Einreisebestimmung, sondern in dem Moment, wo du ins Flugzeug gehst, ist es deine Boardingkarte und noch mal der Identitätsabgleich.
Der gilt ja nur dem Nachweis, dass du auch die Boardingkarteninhaberin bist.
Genau, und das ist stimmt, die Flugliste, dass wirklich die Leute, die
auf der Passagier, der draufsteht, auch da ist, nicht ein Fremder oder sonst irgendwas.
Der Reisepass ist wirklich für die Einreise, für das Rausgehen aus dem Flughafen und dann die Einreise offiziell. Mhm. Schlechtes Gefühl gehabt auf dem Hinflug. Und oh, was ist denn, wenn jetzt nicht? Und hier, ja, und dann lassen sie mich nicht rein. Gut, dann bleibe ich halt 2 Tage am Flughafen.
Ey, kennst du den Film hier, wo der am Flughafen standet? Hier der wer ist das? Tom Hanks.
Nee.
Wo dem sein Land aufgelöst wird und der ist in dem Transitbereich, bleibt er mehrere Monate hängen und kann in die USA anreisen und dem sein Land kann er auch nicht mehr zurücknehmen, weil es den nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, ob der Film Terminal oder sowas heißt, da muss ich direkt dran denken, auf ewig verschollen im Transitbereich in Großbritannien, weil ich meinen Reisepass nicht dabei habe.
Ich kenne nur was irgendwie mit einem Fantasieland oder so.
Ja, das war Transnistrien, das war eine andere Story.
Nee. Nein. Naja, jedenfalls im Flug ein schlechtes Gefühl gehabt, aber dann gelandet und aus dem Flugzeug ausgestiegen, Gepäck geholt oder wie auch immer und dann direkt aber beim Ausgang, direkt zum beim roten Zollausgang oder sowas rein und die Beamten angesprochen, wie auch immer. Und dann hat die Lady die Geschichte ausgesucht. Ich bin ja eingecheckt in Amsterdam. Ich habe meinen Reisepass irgendwo verloren. Am Ende, der liegt im Flugzeug. Er hat nicht gesagt, ich habe den zu Hause vergessen, sondern ich habe den verloren.
Oh nein.
In Amsterdam hatte ich ihn ja noch. Und dann war es an der Passkontrolle. Und gesagt, ich habe hier nur meinen Ausweis, meinen Pass irgendwo verloren gegangen. Und dann hat die Ausweiskontrolle gekommen und gesagt, aber in Amsterdam hatten sie ihn doch auch nicht. Wieder hatte ich ihn auch nicht. Ja, hier steht, sie haben mit dem Ausweis eingecheckt.
Erwischt.
Ja, auf jeden Fall. Dann eine Viertelstunde hardcore diskutiert und dann irgendwann hat die Frau in der Passkontrolle gesagt.
Die Mitfliegenden haben sogar noch echt eingeredet und ich glaube, sie hat selber ganz arg geheult dann am Flughafen und so. Ich glaube, ich kenne die Story so ein bisschen, ja.
Naja, jedenfalls Ende von der Geschichte ist, dass die Frau in der Passkontrolle gesagt hat und sie reisen am Montag wieder ab. Sie gehen jetzt durch, ich habe sie nicht gesehen und
alles ist gut. Wenn sie einmal drin sind, kommen sie wieder raus. Wir wollen sie ja wieder loswerden.
Ja, genau. Aber im Endeffekt, also nicht mehr der Präsident der Bundesrepublik Deutschland kann ohne Reisepass nach England fliegen, so ungefähr. Und
Aber dann bleiben wir bleiben jetzt direkt in England. Wir bleiben jetzt direkt auch in Nottingham oder wie wir es getauft haben, Nottingham.
In Nottingham.
Oder Nuttenham haben wir es auch getauft. Das hat folgenden Hintergrund. Jetzt muss man wissen, in Nottingham war das CETM, also Central and Eastern Europe Meeting. Und das war ein relativ cooles. Das Motto war so ein bisschen Robin Hood.
Ja.
Und wir sind mit einem weiteren Tabler, also ich bin mit einem weiteren Tabler aus Dillenburg vorab schon hingereist, weil wir uns mit einem anderen Tabler aus Bad Kreuznach getroffen haben da. Mhm. Das Event ging donnerstags los. Fast alle sind erst am Donnerstag geflogen. Wir sind aber schon am Mittwoch geflogen, weil die Flüge günstiger waren, weil es von der Anbindung her besser passte. Wir konnten das Hotelzimmer einfach eine Nacht verlängern, wo das Main Event auch drin war. Es war alles tippitoppi und haben das gemacht.
Ja.
Jetzt muss man wissen, in Nottingham gibt es zwei Universitäten. Ich glaube, es gibt einmal die Trent University und einmal die Kent University. Das sind beides riesige Universitäten, die zigtausende Studentinnen haben.
Ja.
Und es gibt immer wieder in diesem Land und in diesem Stadtteil oder in der Stadt selber Events, die von diesen beiden Universitäten parallel oder gegenseitig ausgerichtet werden, wo dann die Stadt im Chaos versinkt.
Also im Studentenchaos. Von den Fachschaften dann jeweils. Dann
genau, also wirklich im Studentenchaos versinkt. So, jetzt kommt folgende Story. Wir haben uns dann da getroffen. Der Tabler aus Dillenburg und ich waren im Hotel. Der andere Tabler hatte ein Airbnb. Wir haben dann gesagt, wir gehen was zusammen essen. Jetzt sind wir uns ja einig, ich mag die Engländer, um Gottes Willen, wenn das der James oder der John irgendeiner von euch hört. Ich mag euch ja alle, aber ihr habt keine Esskultur, ihr habt auch keine Trinkkultur. So, Punkt.
Ja, die sind manchmal echt crazy.
Ja, absolut, absolut. Also jedenfalls, wir sind dann in so einen Pub rein, haben dann irgendwie da was gegessen und was getrunken, was mehr oder weniger alles okay war und haben dann auch ein bisschen verweilt und haben erzählt und haben gemacht und haben getan. Jeder Verweis, da gibt es tatsächlich Bilder bei mir von dem Essen und von dem Trinken auf meinem Instagram-Kanal. Kann man sich mal angucken, ist ziemlich weit unten. Habe ich noch wasserstoffblonde Haare. Ich glaube, ich irgendwann schon mal erzählt. Und wir haben auf jeden Fall dann da was gegessen, was getrunken. Und sind dann irgendwann raus aus dieser Bar. Und ich musste noch auf Toilette und war noch mal Pipi machen und bin dann auch raus. Und dann standen die zwei draußen und haben gesagt, ey, das, was uns jetzt hier gerade passiert ist, das kannst du gar nicht glauben. Hier sind gerade zwei halbnackte Mädels vor der Bar langgelaufen. Und ich sag so, wie halbnackte Mädels? Ja, die hatten nichts an. Die eine hatte einen String an und die andere, die hatte nur ein BH an. Und ich habe gesagt, ja, ob ich verarschen, wir sind in England, wir sind in Nottingham, es ist Mittwoch, es ist abends spät, es ist kalt. Warum? Sag ich, halluziniert ihr? Nein, ohne Witz, die sind da vorne lang und dann rechts da diese Gasse reingegangen.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, wir nehmen die Verfolgung auf, das will ich jetzt genauer wissen. Gentleman, wie ich bin, nicht, dass jetzt hier irgendwas passiert. Aus totalem Uneigennutz, ne, wollte ich natürlich nur, dass den Mädels da nichts passiert, wenn da, weißt du, wie das ist, dunkel, Seidenstraßen und so weiter und so fort. Wir tauchen in diese Seidenstraße ein.
Ja.
Und diese ganze Seidenstraße ist gefüllt mit Jugendlichen, die alle wenig bis nichts anhaben. Männer, oberkörperfrei, Frauen, teilweise nur im BH, ja, teilweise auch oberkörperfrei mit angemalten Brüsten, also so mit Wasserfarbe, so angemalte Brüste und so Nippel gepatcht und so. Und ich habe gesagt, ach du Scheiß, was ist hier los?
Nottingham.
Und wir sind auf jeden Fall dann da die Straße lang und dann gab es da so eine Disco, die nannte sich Oberbayern. Also so auf typisch deutsch, nicht deutsch, so ist es in Deutschland nirgendwo, sind dann in dieses Ding rein und dann war dann Halligalli-Party da. Diese Bude war von unten bis oben voll mit diesen Jugendlichen, die alle halbnackt waren oder teilweise nackt oder sonst was waren, wo wir uns gefragt haben, was zum Teufel geht hier ab?
Ich sag doch, die Engländer sind crazy.
Genau, jetzt pass auf, die Geschichte wird ja noch viel verrückter. Wir haben dann irgendwann uns mit dem Barkeeper unterhalten, der hat uns dann erklärt, ja, die Trent University oder die Kent University hat Nudie-Party heute und die Party findet im Oceans statt. Oceans ist so der angesagteste Club von diesen jungen Leuten da.
Ja.
Man nennt ihn auch den Syphilis Club. Also Tatsache, habe ich gelesen im Internet, ne, bei einer Rezension von diesem Club. Leute, geht bloß nicht in diesem Club kriegt man Syphilis, wo ich gedacht habe, wow, was ein geiler Club.
Ja.
Und jedenfalls sind wir dann irgendwann raus und dieser ganze Pulk von Menschen, Hunderte, die alle nichts anhatten fast, setzte sich in Bewegung und was haben wir drei uns gesagt? Wir gehen mal hinterher und gucken mal, wo die Reise hier hingeht und wo das Ganze hier endet. Wir sind irgendwann vor diesem Oceans gelandet, wo vor diesem Oceans ungelogen 1000 Leute mindestens standen, die alle fast nichts anhatten. Also ganz, 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 ganz crazy. Und wir haben dann gesagt, was machen wir jetzt? Wir wollen ja jetzt wissen, was hier für eine Party abgeht. Wir waren ja jetzt da hoch interessiert. Es war ja jetzt eine Bildungsreise für uns in dem Moment, ne? Und wir sind dann da so lang verharrt, bis der Club aufgemacht hat und alle sind in diesen Club reingestürmt und wir sind dann irgendwann auch einfach hinterher. Wir waren jetzt komplett nicht passend gekleidet, wir waren noch viel zu alt dafür, die sahen alle jünger aus wie wir und was hatten wir natürlich nicht? Ein scheiß Studentenausweis, logischerweise.
Ja. Ja.
an der Tür wurden die Studentenausweise kontrolliert und wir sind dann leider an der Tür abgewiesen worden mit den Worten, dass wir keine Studenten sind und dementsprechend konnten wir nicht in diesen Club rein. Aber das ist in bleibender Erinnerung für mich geblieben, weil ich niemals sowas jemals irgendwo gesehen habe, weil das für mich in Deutschland undenkbar wäre, wirklich undenkbar. Polizei, Feuerwehr, THW, alles, da wäre alles da, ja, da wäre helle Aufregung, die Bild-Zeitung würde titeln, die Boulevardpresse sonst würde titeln, die Bunde würde irgendwas schreiben.
Würden die alle titeln?
Ja, genau. Die würden alle irgendwas schreiben, es wäre total helle Aufregung und alle würden Amok laufen und würden sagen, ach du Scheiße, kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, aber das war so. Das war so eine Highlight-Party da und die findet bei denen mehrfach im Jahr statt. Und da gibt's einen Sieger, deswegen hatten die auch alle nichts an. Der, der am wenigsten anhat und der wird prämiert quasi von der University. Der kriegt dann den Nudie-Prize und der ist dann quasi der Nudist gewesen, ein Mann und eine Frau. Und das war so den ihr Ding da. Ich hab's bis heute noch nicht so ganz verstanden. Jedenfalls ist es bei mir in Erinnerung geblieben als die Nachte nackt von Mittwoch, wo ich mir gedacht habe, Nottingham und seine Folgen. Ich glaube, da habe ich 4 Tage später auf dem Event immer noch weiter von erzählt und gesagt, ey, was hier am Mittwoch abging, das war abnormal.
Ich sagte ja, die Engländer, die sind crazy.
Die spinnen, die Engländer, ich sag dir das.
Aber es gab noch jemanden, der wenig anhatte bei einem Tableplay-Event. Ich meine in Kopenhagen. Oh, und zwar
Copenhagen.
In Copenhagen, wenn wir wieder bei den Umformulierungen der Städtenamen sind. Der mitbekommen hatte, dass es da eine schöne Sauna gibt im Hotel und man ja nach der Sauna auch ins Wasser springen kann. Und hat er gesagt, wie lustig wäre das? Das haben die da in dem Hotel wahrscheinlich noch nie gesehen, dass jemand einen Borat-Anzug anhat.
Oh ja, die Borat-Story. Und
dann hat er einen Borat-Anzug mitgenommen.
Wow, wow, wee, wow.
Und wahrscheinlich hat in diesem Hotel wirklich noch nie jemand irgendwie einen Borat-Anzug angehabt. Ne? Und dachte sich, hat er sich gedacht, das ist bestimmt eine lustige Geschichte und das muss ich machen. Und dann im Borat-Anzug ins Wasser springen. Und dann ist er in die Umkleide, zieht sich einen Borat-Anzug an, dreht sich um und glaubt, der hat gedacht, der schaut in den Spiegel. Nee, hinter ihm nämlich ein anderer Täbler, auch im Borat-Anzug.
Oh nein.
Und dann waren auf einmal 2 Täbler, standen sich so, kennst du dieses Spider-Man-Meme, wo Spider-Man und Spider-Man sich gegenüberstehen und so verwirrt sind, weil Spider-Man und Spider-Man, genauso standen die wahrscheinlich gegenüber in 2 Borat-Anzügen.
Nein, und dann, die waren im Kanal, glaube ich, dann
auch. Die waren dann im Kanal, ja.
Ach du.
Super lustig.
Also an der Stelle, alle die auf Filme keinen Wert legen, die einfach auf sinnlose Filme stehen, die gucken sich jetzt nochmal den Film Borat an.
Genau.
Also ich bin ein unfassbar guter Borat-Imitator. Ich will euch das jetzt ersparen, aber ich kann fast alle Filmszenen davon nachstellen. Deswegen finde ich das so unfassbar witzig, weil der Sacha Cohen ja auch aus Großbritannien kommt, witzigerweise gerade, der den Film gedreht hat und der diesen Anzug ja mehr oder weniger auch da so anhatte, ne, wo du dann quasi die Hose oben an den Schultern hängen hast und hast so einen Tanga hinten noch in der Arschhütze kleben und dann so ein quitschegrün, froschgrünes Ding dann an, was gerade so das Allernötigste bedeckt und noch ein Teil deiner Brustwarzen. Und ich stell's mir gerade vor, wie bei ein Dude kommt selten allein. Ey, Sweet, was hab ich auf dem Rücken tätowiert? Dude. Und was hab ich auf dem Rücken tätowiert? Sweet. Das so stelle ich mir die Situation vor, die beide denselben Anzug anhaben und wissen nicht, was Phase ist.
Ja. Klassiker. Super lustig. Wir waren aber in Nottingham.
Ja.
In Nottingham.
Ja.
Und Nottingham muss wohl legendär gewesen sein. Also ich bin im Nachhinein sehr traurig. Ich war vorher schon traurig, dass ich nicht dabei war. Ich bin jetzt aber sehr traurig,
wenn ich
die ganzen Geschichten mitbekomme.
Da bin ich jetzt mal gespannt, was da noch kommt.
Es begab sich nämlich, dass eine Gruppe von Tablern abends nach einem offiziellen Teil, wie auch immer, in Pub, in der Kneipe nebenan irgendwo gegangen sind. Es war irgendwas, was rustikal aussah. Cooler Pub halt einfach, ne? Und nach stellte sich so ein bisschen heraus, oh, irgendwie ist das hier so eine Fußballkneipe. Und dann
England und Fußballkneipen.
Richtig. Mhm. Und dann stellte sich heraus, irgendwie, also das Nottingham ist ja sowieso auch, ne?
Es gab bestimmt eine Firma in dem Pub.
Naja, jedenfalls hatte sich dann nach und nach so herausgestellt, dass das doch eingefleischte Fußballfans sind. Und dann
also natürlich Halbzeit-Fußballfans.
Und dann hat sich genau das rausgestellt, ne? Also, dass es wirklich die größten Hauer sind und die alteingesessenen wirklich Hooligans, ne?
Wow.
Die Nottinghamer Hooligans.
Wow.
Und die Tape. Stimmt,
Nottingham Forest.
Ja, ja.
Hat zu der Zeit, glaube ich, sogar erste Liga gespielt, wo wir da waren.
Und man braucht sich ja nichts vormachen. Die Hooligans in
England sind eine andere Hausnummer.
Sind eine andere Hausnummer. Und gerade so die Ecke Nottingham, Birmingham, und das ist ja der Pott.
Millwall.
Ja, der Pott England sozusagen. Und die sind wirklich, also da ist gelebte Hooligan-Tradition. Ne?
Da klärt man die Dinge noch unter vier Augen oder sechs oder acht Augen.
Ja, genau. Und die Tabler sind natürlich alle nach dem offiziellen Teil in diese Kneipe rein, in diesen Pub mit Tabler-Klamotte. Überall
dicke. Sahen auch aus wie eine Firma.
Sahen aus wie eine Firma.
Ganz, ganz kurz für die, die das jetzt nicht wissen. Wer den Film Hooligan schon mal gesehen hat, der weiß, dass in England die Hooligan-Gruppierung von den verschiedenen Clubs Firmen heißen.
Ja,
ja, GSE zum Beispiel kommt dem Hooligan-Film vor, oder die Millwall, die Hooligan-Vereinigung, und deswegen sage ich jetzt, da gab es eine Firma, und wenn du in so einen Pub dann reinkommst, die alle hat dasselbe an, siehst natürlich auch aus wie so ein Fußballfan oder eventuell auch so ein Schlägertrupp.
Ja, genau. Naja, jedenfalls alle RT-Klamotte und mit Dick, weil es ja ein CEE, war ein CEE.
Genau, ne? CEE-Meeting,
ja. Da bist du ja mit deiner nationalen Service, RT-Klamotte, das heißt überall dick noch die Deutschlandflagge drauf. Und dieser Tabler, der, ich sag's mal so, doch sich ein bisschen mit diesem ganzen Hooligan-Kram auskennt und auch Fußballfan ist und ja, da einfach ein bisschen firm ist, hat dann irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gefühl gehabt, weil er sagt, ja, zwischen Deutschland und England ist ja bekanntermaßen auch eine relative...
Oh, da hätte ich auch Panik gehabt.
Ist halt auch eine relative Fußball...
Man mag sich nicht
Man mag sich nicht besonders. Und dieses schlechte Gefühl wurde immer mehr, und er ist jemand, der da so ein Auge für hat, und hat dann zu meinem Tabler gesagt, hier so und so, und lass uns mal vielleicht schauen, dass wir nach dem Bier hier rausgehen, weil das könnte eine eklige Sache sein, weil die Hooligans da halt auch echt eingetrunken haben, und da reicht ein blöder Spruch, oh, was willst du denn, Deutscher hier? Und dann sagt er, ja, was ist denn mit Deutschland? Und dann reicht schon, und dann fängt schon an. Ne? Jetzt hat sich aber der Umstand ergeben, dass die RT-Klamotte ja überall die Rotunde hat. Und wenn ein Nicht-RT-Kenner die Rotunde sieht, woran denkt er als erstes?
An Dartclub.
An Dartclub. Und Dart ist ja in England eine relativ...
Das ist ja der Nationalsport Nummer 1 schon fast.
Genau, ist ja ein riesen Sportding. Und da haben sie gesagt, oh, seid ihr ein Dartclub? Und dann alle, ja, wir sind ein Dartclub. Wir haben mit Fußball nichts am Hut.
Große Fans vom Dart.
Genau, und dann haben sie sich als Dartclub ausgegeben.
Oh nein.
Und sind relativ ungeschoren damit davor angekommen und haben dann gesagt, wir trinken jetzt hier unser schnelles Bier, dann sind wir auch wieder weg.
Wiedersehen, wir müssen noch trainieren.
Dann geht der Dartclub wieder seiner Wege.
Wir müssen noch ein bisschen trainieren, unsere Fallspitzen noch ein bisschen anschleifen.
Ja. Und eins sei gesagt, bei dem Tabler, der mir die Geschichte erzählt hat, wenn der mir sagt, er hatte da ein ungutes Gefühl, weil dann glaube ich ihm auch, dass das eine brenzliche Situation
ist. Also
das
weiß
ist keiner,
auch,
der
ich weiß auch, von wem du
sich
sprichst,
zu viel Gedanken
und,
macht.
Ich hätte dann auch, wenn er ein ungutes Gefühl hätte, hätte ich ein noch ungüteres Gefühl.
Ja, genau.
Ich wäre wahrscheinlich schon weg, ich wäre aus dem Klofenster rausgeklettert und wäre schon weg gewesen. Ne? Die hätten mich dann so wie in so einem Film, wo ist denn Ruben? Und hättest mich dann im Hintergrund aus der Bar heraus, so an dem riesigen Fenster, hättest du mich gesehen, wie ich einfach weglaufe, so, ne? So schreien, Wiedersehen.
Ja,
also. Ja, krass.
Ja.
Aber ich glaube, jetzt verlassen wir mal, wir verlassen mal England, und ich habe eine Short Story, ich versuche die kurz zu halten.
Ja.
Schiff Ahoi und Disco Pogo in Helsinki.
Mhm.
Das ist, glaube ich, noch eine ganz coole Geschichte. Wir sind zum Numbers Meeting in Helsinki gewesen, oder wie wir es auch nennen, Hell of Sinki.
Ja.
Und haben dann quasi einen Pre-Tour-Abend gemacht. Das ist auch das, was ich erzählen möchte. Wir haben einen Pre-Tour-Abend gemacht, weil es von den Flügen auch wieder günstiger war. Vor Ort wurden wir gehomehostet. Das war so eine Geschichte, wie du die eben auch erzählt hast. Der Tabler hat seine Bude zur Verfügung gestellt, Frau und Tochter ausquartiert. Hat uns gezeigt, wie der Grill angeht, wie die Sauna angeht, hat den Kühlschrank vollgeräumt mit Essen und Trinken, und wir haben eine Nacht da verbracht und sind dann quasi abends, ist er wiedergekommen und ist mit uns nach Helsinki rein, weil wir waren nicht direkt in Helsinki, sondern wir waren in Kauniainen, das ist quasi außerhalb ein bisschen von Helsinki, Wir haben dann in Helsinki ein Roundtable besucht. Die hatten einen Tischabend in so einem Pub. War eine super coole Geschichte, wie die mal so einen Tischabend machen und so weiter. Haben den mal miterleben dürfen. Das war eine coole Geschichte und sind dann da was essen gewesen, sind was trinken gewesen und sind irgendwann in einer Karaoke-Bar gelandet.
Ja.
Irgendwann sind die holländischen Tabler zu uns gestoßen, die auch mit ein paar Leuten schon da waren. Und dann wurde es später und später und später. Und es wurde Karaoke, Karaoke, Karaoke gemacht. Und irgendwann haben ich und ein zweiter Tabler haben einen deutschen Disco-Klassiker performt, nämlich von den Atzen Disco Pogo.
Ja.
Und du kannst dir nicht vorstellen, A, kannten die das Lied nicht?
Genau.
A, kannten die das Lied nicht? B, haben wir beide das so perfekt performt, wie die Atzen selber, so richtig assi, dass die ganze Kneipe mitgemacht hat, mitgekrölt hat und wir mussten das Ganze insgesamt dreimal wiederholen. Also wir haben das nicht nur einmal gesungen, sondern wir mussten das dreimal nacheinander singen.
Ja, schön.
Und dann war der Abend wirklich gut und wir hatten noch ein kleines Hüngerchen.
Ja.
Und sind zu McDonald's gegangen. Und in dem McDonald's war schon so ein Terminal, wo du dein Essen bestellen konntest. Ja. Wir hatten uns alle was bestellt. Ein zweiter Tabler-Kollege, dem ist das Terminal ein bisschen abhanden gekommen. Der kam dann irgendwann mit einer ganzen Einkaufstüte an, hatte 40 Cheeseburger gekauft, die er alle essen wollte. Keiner weiß, wann der die alle essen wollte und so weiter. Ja. Wir haben auf jeden Fall da gesessen eine ganze Zeit lang, haben gegessen und getrunken.
Mhm.
Und dann wäre ich fast verhaftet worden. Also wirklich kein Spaß, keine lustige Story, sondern ich wäre wirklich fast verhaftet worden. Wir sind aus diesem McDonald's raus, haben uns noch kaputt gelacht über diese Performance von Disco Pogo mit allem drum und dran. Und dann stand da so ein Fahrrad von so einem Lieferando-Dienst mit so einem Täschelchen hinten drauf.
Ja.
Und ich konnte es mir nicht nehmen lassen, mit dem Fahrrad eine Runde zu drehen.
Ja.
Also bin dann raus auf dieses Fahrrad drauf und bin dann so um so eine Laterne rumgefahren mit dem Fahrrad. Und hab dann so ein bisschen dabei gesungen, noch so Disco-Pogo. Und in dem Moment ging ein Blaulicht an einem Polizeiauto. Scheibe runter und die haben mich dann angeschrien. Und haben dann festgestellt, okay, der Junge versteht kein Finnisch.
Ja.
Wir müssen Englisch mit dem sprechen, haben mich dann angeschrien und haben mich dann richtig rund gemacht, dass ich denen richtig hart auf den Sack gehen würde, weil die das lieben würden, wenn die Touristen hinkommen würden und könnten sich nicht benehmen. Ne? Ich habe mich dann 48 Mal entschuldigt. Ich habe gesagt, hier, Leute, ich wollte das Fahrrad weder klauen noch kaputt machen oder sonst irgendwas.
I'm sorry.
Genau, und wir haben dann wirklich mit Engelszungen gesprochen, weil die mich mitnehmen wollten. Also der eine ist ausgestiegen und hat gesagt, nein, sie kommen jetzt mit in Arrest und ich habe mich schon die Nacht im finnischen Gefängnis wiedergefunden, weil ich aus dem McDonald's rauskomme, auf so ein scheiß Fahrrad gestiegen bin. Das wird mir für ewig eine Lehre sein, wird mir nie mehr passieren. Ich habe mich auf jeden Fall überall entschuldigt, auch bei dem Typ, dem das Fahrrad gehörte.
Ja.
Der hat natürlich irgendwas ausgeliefert, ne, und kam dann wieder und sein Fahrrad stand nicht mehr da, wo das eigentlich vorher gestanden hat. Riesendrama, lustige Geschichte jetzt für alle, die denken sich jetzt wieder, oh, sowas kann nur im Lupen passieren.
Ja.
Da nochmal die Erinnerung von mir, lasst fremde Fahrräder da stehen, auch wenn es noch so lustig ist, es kann böse enden. Ich habe gerade noch so die Kurve gekriegt, bin den anderen Tag aufs Schiff gekommen, deswegen auch Schiff Ahoi. Wir haben ein tolles Meeting gehabt, wir sind mit dem Schmuggelschiff gefahren, nenne ich das jetzt mal quasi, was übers offene Meer fährt, wo es eine Freihandelsgrenze gibt, wo die Finnen wie auch die Schweden Alkohol steuerfrei einkaufen können. Dementsprechend waren wir in Stockholm, wir haben Stockholm besichtigt, haben unser World Meeting auf dem Schiff gemacht, sind wieder in Helsinki gewesen und das war aber so eine Story, wo man einfach mal sagen muss, Disco Pogo in Helsinki wird dir ewig in Erinnerung bleiben, meine erste beinahe Fastverhaftung, die ich gerade noch so umgehen konnte.
Passt auch schon wieder zum Motto, habe ich noch nie sowas.
Ja, sowas habe ich noch nie erlebt.
Ja.
Sowas habe ich noch nicht erlebt.
Ja.
Oh, Katastrophe.
Ich habe aber noch eine wirklich Suff-Geschichte. Das ist also die
letzte Triggerwarnung, jetzt geht's um Alkohol, nur um Alkohol, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, spult ein paar Minuten vor.
Es geht nicht nur um Alkohol, es geht auch um Medizinproduktmissbrauch. Also das ist eine Geschichte, die ist wirklich, was die Sache angeht, super hart, aber wie der Tabler mir sie erzählt hat,
Gucken, ob wir das vielleicht doch hinterher rausschneiden müssen. Bei unsensiert und ungeschnitten.
Nein, also das geht. Aber er hat sie mir so trocken erzählt und das fand ich einfach super lustig. Wir betreten wieder Südafrika.
Ach, stimmt. Okay. Ja. Du hast es geil angeteasert. Ja. Ich bin jetzt komplett aufgeregt.
Ja.
Ach du Scheiße, was erzählt der hier jetzt?
Nein, keine Sorge. Aber wir betreten wieder Südafrika. Beziehungsweise wir haben Südafrika noch nicht betreten, sondern wir sind kurz vor dem Flug nach Südafrika. Der Flug, wie viele Stunden?
Kommt drauf an, von wo du fliegst, aber so zwischen 11 und 14, je nachdem, wo du hin willst.
Und da hatte der Tabler halt auch maximal keinen Bock drauf. 14 Stunden und wie auch immer. Und deswegen hat er sich gedacht, vor dem Flug konsumiere ich Vic Medi-Night.
Eine ganze Familienpackung oder was?
So ungefähr. Also der hat eine schöne Portion Vic Medi-Night gepitchert. Saß aber auf dem Flug neben einer Lady und kam, die Lady ist auch redefreudig, sag ich mal so, so hat er es mir erzählt und kam deshalb auch nicht zum Schlafen, trotz Vic Medi-Night auf diesem Flug.
Oh nein.
Und hat dann die ganze Zeit sich unterhalten, hin und wieder zwischendrin ist er mal weggenickt. Aber
die Lady hat ihn nicht gelassen.
Die Lady hat ihn nicht gelassen.
Geschlafen wird hier nicht.
Ja, genau. Also nicht böse gemeint.
Das ist mir schon klar.
Genau. Aber naja, jedenfalls.
Die Ladies meinen das ja nie böse. Die wollen uns ja immer nur gut. Das wissen wir ja.
Jedenfalls, Vic Medi-Night gefühlt wahrscheinlich eine Familienpackung vom Flug und dann aber nicht geschlafen, sondern immer mal wieder weggenickt, aber die Wachheit gehalten.
Ich kann nicht mehr, ich
ohne Witz. In Südafrika angefangen, es war Pre-Tour und zwar Pre-Tour-Weintour.
Oh.
Und dann dementsprechend schon direkt auch das ein oder andere Gläschen Wein getrunken.
Mit dem Vic Medi-Night vom Vortag noch in der Umlaufbahn.
Genau, so ungefähr. Und ja, also eher 2-3 als 1-2 Gläschen Wein getrunken. Und ist dann damals mit einem anderen Tapler wieder ins Hotel dann mittags, nachmittags, wie auch immer, haben gesagt, so, wir machen jetzt nochmal eine Viertelstunde Powernap und machen uns dann fertig für Gala oder wie auch immer oder fürs Abendprogramm. Dann wurde der Tabler auch von dem anderen Tabler geweckt, irgendwie nach einer halben Stunde oder sowas. Und dann sagte er mir, ab dann weiß ich gar nichts mehr. Der kann sich seitdem an nichts erinnern.
Gut, wenn du vorher einen halben Liter Vic Medi-Night gesoffen hast, ne, landest dann da, gehst direkt dann quasi auf die Veranstaltung, hast dann da Gala Night war es nicht, aber die erste Abendveranstaltung da quasi. Ja, und hast dir noch ein paar Weine reingeschraubt auf dieses Vic Medi-Night.
An nichts mehr erinnern. Das Einzige war, oder es wurde ihm erzählt, entweder er kann sich erinnern oder es wurde ihm erzählt. Jedenfalls wurde denen gesagt, so, es ist alles hier sicher. Das ist ja in Südafrika auch so ein Thema, wegen
ein ganz großes Thema.
Anderen Menschen, die nicht alles Beste von dir wollen, aber auch wegen wilden Tieren, die es nicht das Beste von dir für dich wollen. Jedenfalls wurde gesagt, solange ihr hier auf dem Hotelgelände seid, ist alles sicher, alles gut. Geht nur nicht raus, da ist es gefährlich. Und dann hat er mir, so wie er es mir erzählt hat, und dann wurde mir nur gesagt, irgendwann bin ich nachts in den Weinbergen rumgesprungen und habe nur gesagt, hier ist es doch gar nicht gefährlich, hier ist es doch gar nicht.
Gottes Willen.
Ja, und dann ist er in den Weinbergen rumgesprungen, hat gesagt, ich weiß gar nicht, was die hat, hier ist doch sicher, hier ist ja gar nichts gefährlich. Ja.
Und ist dann nächsten Morgen aufgewacht mit Kratzspuren von einem Löwen, der den halb zerfetzt hatte und eine Schlange, die dem in die Eier gebissen hat. Oh nein.
Und einer wilden Lady. Nein.
Der wilden Lady, die den seit dem Flughafen verfolgt hat, nicht mehr allein gelassen hat.
Nein, die nicht.
Nee, Quatsch.
Nein, aber
das ist natürlich eine krasse Story. Die kann ich tatsächlich noch nicht.
Ja, und das ist, genau.
Und ich weiß auch nicht, wer es sein soll. Also ich grübel jetzt schon die ganze Zeit. Also Vic Medi-Night, das nehmen einige tatsächlich, damit die ein bisschen besser auf dem Flug, so ein bisschen auch mit Flugangst und so, mit Turbulenzen nicht so gut klarkommen. Das soll wirklich helfen, weil es ziemlich müde macht.
Ja.
Natürlich in Verbindung mit Alkohol, wenn du noch relativ viel davon in der Blutkreislaufbahn hast, nicht so ganz so clever. Ja. Aber gut, das so Sachen passieren halt schon mal, dass man dann hinterher denkt, oh nein, das war doch logisch, kann ich doch nicht machen.
Ja.
Aber krass.
Ja. Echt krass. Ich sag dir nachher, wer es ist.
Ja, genau, sagen wir mal nachher, wer es ist. Also die das jetzt hier hören, vielleicht erkennt das ja der ein oder andere.
Ja.
Jetzt ist ja demnächst, steht die Funde an, vielleicht erzählt mir es bis dahin noch mal jemand, das wäre ja auch mal eine ganz spannende Geschichte, wenn jemand nochmal auf mich zukommt und sagt, ich weiß, wer das war der und der. Ja. Oder derjenige erzählt es mir einfach selber.
Genau.
Ich würde mal von Südafrika wieder wegkommen. Wir kommen wieder hier zurück nach Dillenburg.
Okay.
Aufnahmemeeting Ruben Bader.
Mhm.
Oktober 2017. 17? Ja. Oktober 2017. Und gleichzeitig das eins der ersten WPK Wir packen Päckchen Meetings. Das heißt, ich wurde aufgenommen und anschließend haben wir WPK Päckchen gepackt. Und die Story heißt, WPK können wir, ganz sicher nicht.
Okay.
Wir haben Zeremonie, ich wurde aufgenommen, wir haben Meeting gehabt, alles gemacht und haben anschließend in wirklich tollen Kartons, die dekoriert waren, die mit Geschenkpapier eingeschlagen waren, WBK-Päckchen gepackt.
Ja.
Mit keinem Plan, was wir da eigentlich machen. Wir haben einen Scheiß in diese Päckchen reingetan. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und alle komplett durcheinander, überhaupt nicht gleich.
Ja.
Also in dem einen war das drin, in dem anderen war das drin, in dem einen war viel zu viel drin, ging der Deckel kaum zu, in dem anderen war fast überhaupt gar nichts drin. Mhm. Und dann mein absolutes Highlight, und ich komme gleich noch, warum das lustig ist, mein absolutes Highlight war dann irgendwann, dass einer von uns einen Sack dabei hatte. So einen Sack, so einen blauen Sack, so einen ganz schweren 200 Liter Müllsack.
Ja.
Und der war randvoll mit Werbegeschenken. Werbegeschenke hier von den hiesigen Stadtwerken, die zur Verfügung gestellt waren. Model Hits, das Fahrzeug, das wollte kein Kind haben. Kappen, die ja ultra komisch waren. Dann Wecker, wo man Mineralwasser reinschütten musste, damit der Wecker funktioniert. Ja, jetzt stell dir vor, du packst diese Päckchen. Jetzt ein dicker, ja, dicker Lob an alle, die die WPK machen. Ja. Und auch die, die sich die Päckchen vorher nochmal angucken, die die aufmachen, die die umsortieren, die die nochmal neu packen. Die, ja, teilweise noch Päckchen mitnehmen in die Gebiete, damit, wenn so ein Schrottpäckchen aufgemacht wird, da noch was machen können. Deswegen nochmal der Appell hier, ein kleiner Ausbruch, packt die Päckchen qualitativ hochwertig, so wie ihr die auch haben möchtet, damit die Kinder auch wirklich eine Freude haben und nicht das Päckchen aufmachen im tiefsten Osten, irgendwo in Rumänien, irgendwo in Moldawien, irgendwo in Bulgarien, machen den Deckel auf, haben eine Kappe von den Stadtwerken und einen Wecker, wo man Mineralwasser reinschütten muss, damit er eine Uhrzeit anzeigt, damit es eine, ja, chemische Reaktion gibt. Und so waren diese WPK-Kartons, ja, gepackt. Es war auf jeden Fall so,
schwierig,
dass, ja, wir Gott sei Dank eine Lady hatten, die schon lange WPK gemacht hat, weil dieses Jahr ist der WPK schon seit 25 Jahren. Wer jetzt rechnet, ja, ich 7 Jahre zurück oder 8 Jahre zurück, da gab es schon ein paar Jahre WPK. Das, ja, heißt, es gab schon viele Leute, die genau wussten, was zu tun war. Mhm. Es gab den Dillenburger Tisch dann auch schon längst. Den gibt es schon doppelt so lange, wie es den WPK gibt. Aber eigentlich hätten wir es auch wissen müssen. Mhm. Jedenfalls hat die uns dann eines Besseren belehrt und hat gesagt, die Päckchen, die könnt ihr alle nicht so lassen, geht, ja, gar nicht. Mhm. Die hat quasi den Gesamtinhalt wieder in so einen großen Müllsack reingeschmissen, hat den großen Müllsack wieder hier hingebracht zu mir. Und jetzt kommt die witzige Story an der Geschichte nochmal, weil das war auch schon witzig, ne? Für die das jetzt zuhören, die Ahnung vom WPK haben, die denken sich, oh, wie dumm kann man sein.
Die Idioten denken die sich.
Genau, was auch vollkommen berechtigt ist, waren, ja, wir zu der Zeit auch. Wir haben danach viele hochwertige Päckchen nochmal gepackt, ja, ne? Aber zu dem Zeitpunkt haben wir das so schlecht gemacht. Und jetzt ist hier irgendwann beim Keller aufräumen bei mir, weil meine Mieter hier oben ausziehen aus der Wohnung, ist mir dieser Sack wieder entgegengekommen. Und ich habe original diesen Sack noch im Keller mit den Weckern von den Stadtwerken drin, mit den Cappies. Dann hier der kleine Gruß an die Stadtwerke hier in Dillenburg, falls jemand von euch zuhört. Wenn ihr den Sack wiederhaben wollt, da sind noch Malblöcke drin und Malstifte und Cappies von euch. Ich bin gerne bereit, euch den wiederzugeben bei nächster Gelegenheit. Also WPK konnten wir zu der Zeit nicht. Heute können wir es dafür umso besser. Wir haben jetzt wieder eine ganze Ladung Päckchen auch gepackt, ganz liebevoll von den Mädels von LC zusammengepackt hier in Dillenburg. Also da nochmal an alle WPK-Fahrer, vielleicht bringt euch das ein Schmunzeln auf die Lippen, weil ihr das hier jedes Jahr mitmachen müsst, was hier passiert ist.
Ja, eieiei. Aber man lernt ja aus den Fehlern. Und kann,
definitiv.
Und kann deswegen an dieser Stelle nochmal ermahnen.
Auch definitiv. Ja.
Wie lange reden wir denn schon?
Das ist egal. Pass auf, du, ja, machst jetzt noch eine Story.
Ja.
Und ich mache da noch eine Abschlussstory.
Ja.
Die Abschlussstory von mir, die muss ich einfach heute noch erzählen.
Ja.
Und dann, egal wie viel du noch auf dem Zettel hast und wie viel ich noch auf dem Zettel habe, machen wir einen Cut. Wir machen eine 4. Folge, weil, mhm, jetzt so viele Einsendungen auch da waren.
Ja.
Ich habe ja auch noch Input bekommen, den ich jetzt heute noch gar nicht gemacht habe. Das war noch all der Input, der bei mir auf dem Zettel stand.
Ja.
Wir machen noch eine Folge und überlegen uns dann gemeinsam mit den Zuhörern, Zusehern, wie es weitergehen,
ja,
soll. Wenn die Leute Bock darauf haben, denken wir, genau, das Format weiter und dann geht unzensiert und ungeschnitten einfach weiter und wir machen das, was wir jetzt machen, weiter, erzählen Geschichten nach, erzählen Geschichten irgendwie so, wie die Leute die gern haben wollen, anonymisiert, nicht anonymisiert, wenn die Leute da keinen Bock drauf haben, hat es 4 Folgen gegeben, alles ist fein, mhm, wir haben das Bestmögliche rausgeholt, man wird sich ewig noch an uns erinnern, hoffentlich.
Man muss sich ja nicht so auf Geschichten erzählen, auch man kann ja auch über die Aktualitäten im RTD-Kosmos.
Genau, also wenn die Leute sprechen. Bock darauf haben und ich muss sagen, viel Zuspruch bekommen jetzt, du ja auch,
ja,
womit ich nicht gerechnet hätte. Dementsprechend haben die Leute Bock darauf, wir haben dem einen oder anderen schon die Autofahrt versüßt oder auch, ja, schon das Liegen in der Badewanne, auch hier geht der Gruß raus. Ich habe jetzt mitbekommen von der Lady, die hört die Podcast-Folgen am liebsten in der Badewanne, auch das ist, finde ich, eine coole Geschichte,
ja,
why not? Und dementsprechend, jetzt komm, knall mal, ja, einen raus.
Ich möchte tatsächlich von der Geschichte weggehen.
Oh ja.
Ich habe keine Geschichte, sondern ich habe eine Frage.
Oh.
In der letzten Folge hast du nämlich angerissen, dass du ganz schön viel bezahlen musstest aufgrund meiner Aufnahme. Im Endeffekt ist es schon eine Geschichte, die wir erzählen können.
Ja.
Ich mache so ein bisschen die Einleitung und erkläre mal, wie das bei uns am Tisch überhaupt abläuft.
Mhm.
Denn ein inoffizielles Amt ist der Sergeant at Arms. Und der Sergeant at Arms, der wird am Anfang eines Tischabends festgelegt. Und der ist traditionell bei einer Person bei uns, der aber
fast immer dieselbe Person,
ja. Genau, der aber jeden Tischabend gefragt wird, oh, ich schau mal in die Runde, könntest du dir vorstellen, es zu machen?
Das ist ja unser Running Gag so.
Das ist unser Running Gag, aber der Sergeant at Arms ist dafür zuständig, dass das Meeting gesittet abläuft und er ist hat Prokura-Strafen zu verteilen, von Handybenutzung, da gibt's einen Euro für oder für jede Minute.
Reine Willkür, der kann machen, was der will. Dumm geguckt, Strafe.
Im Endeffekt,
dumm geguckt, auch eine Strafe.
Im Endeffekt mündet es in reiner Willkür. Ganz häufig. Neben denen, die...
Fast immer.
Ja. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wir haben nächste Woche wieder Meeting und es könnte sein, er hört's und dann möchte ich...
Ich hoffe, er hört's und ich hoffe, er bestraft uns. Ach, reine Willkür, ohne Scheiß.
Rufen, es wird doch wieder teuer.
Reine Willkür.
Es wird wieder teuer.
Selten sowas erlebt.
Ja. Naja, jedenfalls, mit diesen Strafen, die dann bis zum nächsten Meeting per PayPal oder Banküberweisung entrichtet werden müssen, füllt sich unsere Sergeant-Kasse und diese Sergeant-Kasse, davon gehen wir dann nach einem Strategie-Meeting beispielsweise, vertrinken wir das Geld oder davon wird's Hotel bezahlt, wenn wir Strategie-Meeting haben und solche Sachen. Also es ist sozusagen unsere Spaßkasse dann.
Genau, also eine Sache nochmal ganz kurz hier, ne, für die Finanzbeamten unter euch, das ist keine Kasse. Keine Kasse in dem öffentlichen Sinn, dass wir da irgendwie Geld einzahlen oder sonst was, sondern das ist ein Stück Papier, wo jeder draufsteht, wie viel er offen hat und dann dementsprechend, wenn es was zu bezahlen gibt, bezahlt jeder. Nicht, dass wir hier morgens Finanzamt vor der Tür stehen haben.
Nein, es ist nein, privat wird Geld gesammelt.
Genau,
also,
genau.
Genau. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass mal 2-3 Euro pro Meeting zusammenkommen für einen Tabler. Im Schnitt, wenn man so will, ne? Also mal wegen Willkür und damit sich diese Kasse füllt. Würde mich wundern, wenn der durchschnittliche Tabler in einem Jahr über 100 Euro Strafen zu bezahlen hat. Also im Normalfall nicht. Ja, jetzt wurde ich aufgenommen. Ich war Aspirant in der Corona-Zeit. Hatte auch mein Schnuppermeeting online. Und
Du warst bei mir, wir hatten das online, aber du warst
genau,
bei mir.
Genau, ich war bei dir, wir saßen bei dir im Büro und haben gemeinsam dieses Meeting über Zoom gemacht. Und dann ging es darum, dass ich mein Auswärtsmeeting irgendwann hatte und dann war das nächste Meeting wäre das gewesen, zu dem ich aufgenommen werde. Und jetzt darfst du gerne weiter erzählen.
Genau, also du bist ja mein Aspirant gewesen.
Ja.
Ich habe dich ja zum RD57 Dillenburg geholt. Das war in meinem Amtsjahr. Ich war ja 2 Jahre nacheinander Tischpräsident wegen Corona. Da gab es ja diesen Freeze, dann habe ich weitergemacht und so. Das war auch eine ganz spannende Zeit. Und es ist so, wie du ja schon einleitend gesagt hast, dass der Sergeant alles Mögliche bestraft. Und ich schicke jetzt vorweg, dass ich in meinem Präsidentenjahr, in dem zweiten Präsidentenjahr, über 700 Euro insgesamt Strafen zu bezahlen hatte am Ende des Jahres, weil ich wirklich für alles bestraft worden bin, was man sich nur so vorstellen kann. Ja. Und unter anderem habe ich mehrere 100 Euro auch für dich bezahlt. Allein ein einziges Mal bei der Amtsübergabe, wo ich quasi aus dem Amt ausgeschieden bin und bin nochmal Präsident geworden in dem Jahr. Allein da habe ich 100 Euro für dich bezahlt, weil ich mich erdreistet hatte, einen Aspiranten mit zu einer Amtsübergabe zu bringen, weil du ja noch gar kein offizielles Mitglied von RD57 Dillenburg warst.
Ja.
So, das habe ich damals geschluckt, die Pille. Mhm. Bis ich Wochen später festgestellt habe, das ist totaler Nonsens, weil der Aspirant ist überall mit dabei. Ob bei einer Amtsübergabe, ob bei einem Serviceprojekt, ob bei einem Hands-on-Projekt, sondern der ist überall dabei.
Ja.
Das heißt, reine Willkür. Ich wurde für dich bestraft mit reiner Willkür. Und dann wurde ich für dich auch mehrfach bestraft, weil du halt so bist, wie du bist.
Ja.
Du meldest dich nicht an, du meldest dich nicht ab, das vergisst du dann regelmäßig.
Ich habe mich nicht angemeldet, ich habe mich mal nicht abgemeldet.
Ja, genau. Das vergisst du regelmäßig, dann kommst du gar noch mal zu spät. Da wurde ich, glaube ich, auch für bestraft. Dann hast du während dem Meeting zu viel gelabert, hast du getan, als ob du schon seit 100 Jahren dabei bist, da wurde ich für bestraft. Du hast zu viel gegessen, da wurde ich für bestraft. Du hast zu wenig gegessen, da wurde ich für bestraft. Ich wurde eigentlich für alles bestraft.
Ja.
Na, wirklich in deiner Aspirantenzeit wurde ich für alles gepiesackt, was man sich nur so vorstellen
also
kann.
Also man muss dazu sagen, ich war der junge Wilde. Der ganz junge Wilde, der mit 22 dazugekommen ist und ein bisschen aufgemischt hat, weil ich halt auch, ja, wie du sagst, so bin, wie ich bin. Und zu spät bin ich nie gekommen, aber
Auch nicht zu früh.
Auch nicht zu früh, aber Ja, da war ich halt der junge Quirlige und immer wenn es quirlig wurde, war der Ruben schuld.
Ja, immer, immer.
Aber ich war tatsächlich, es gab ja ein Jahr später, hast du ja eine Auswertung gemacht bei der Amtsübergabe.
Ja, da
bei
warst
der
du dann Zweite. Warst ich war, oder du hast mich abgelöst, glaube ich, im Jahr dann auch sogar.
Nee, da war ich, also das war dieses Jahr, wo du so viel bezahlen musstest und da war ich Zweiter mit auch noch einem großen Unterschied, aber dann war nach mir auch wieder ein großer.
Da kam auch noch mal ein ganz großes Gap nach unten.
Ja, genau. Also,
aber das war eine spannende Zeit.
Da hast du den Vogel abgeschossen und ich habe mich irgendwo in der Mitte da eingereiht und irgendwo unten war dann das normale Grundrauschen.
Das war danach, wo danach, das war der Punkt, wo danach keiner mehr Tischpräsident sein wollte, weil alle Angst hatten, dass sie erst ins Schlafen bezahlen müssen. Ne? Ja. Ja, aber das hat sich da im Nachhinein, ja, das Geld ist gut aufgehoben gewesen. Es war ultra spaßig, hat richtig Spaß gemacht. Ich bin heute so, guck, heute sitzen wir hier und nehmen einen Podcast auf. Damals hätte das noch keiner gedacht, dass überhaupt mal jemand von uns in irgendeine Funktion oder in irgendein Amt reinkommt, wie als Tabler von hier aus Dillenburg. Ja. Und das ist ja dann auch dann eine schöne Story, die erzähle ich dann gerne. Erzählt mir ja heute noch, weißt du noch, wo du damals einen Moritz mit zur Amtsübergabe genommen hast? Kriege ich heute immer noch wieder nachgesagt, zumal das eigentlich gar kein Fehler war, dass ich dich mit zur Amtsübergabe genommen habe.
Ein Externer zum offiziellsten Meeting.
Ja. Genau. Ja. Okay, cool. Ja, die Story war gut und jetzt würde ich abschließen mit dem Kettengate von Celle.
Das Kettengate
von Celle. Das Kettengate von Celle.
Das Kettengate
von Celle. So, was ist passiert? OT Hym in Celle.
Ja.
Jetzt ist es so, dass bei den meisten Events, wenn eine Gala ansteht oder irgendein offizielles Meeting, wir alle natürlich unsere offizielle RTD-Dienstkleidung anhaben. Das meine ich genauso, wie ich das sage. Das ist ein Anzug, ein Sakko mit einem Hemd, mit einem Schlips, in der Regel eine passende Hose dazu, passende Schuhe und jeder trägt seine Amtskette. Und bei den Galaabenden haben wir meistens immer, wenn Black Tie oder sonst was ist, habe ich zum Beispiel, ich habe auch noch einen RT-Anzug in Schick, also einen hochwertigen Anzug, der mir auch richtig passt. Und dann hast du dazu dementsprechend deine Amtskette an.
Ja.
Und das Wichtigste, was passieren darf, ist, dass du immer die Kette anhast und die Kette niemals verlegst. Gleichzeitig auch das Wichtigste, was nicht passieren darf. Die Kette darf niemals abhanden kommen. Und jetzt gibt es unter den Tablern und auch gerade unter den Ladies gibt es sogenannte Gollums. Die Herr der Ringe geguckt haben, wissen das. Die sehen die Ketten immer als ihren Schatz an.
Mein Schatz.
Ja, und da sind so ein paar Gollums bei. Ja. Die haben den ganzen Abend nichts Besseres zu tun, zu gucken, wie könnte ich an diese Kette drankommen.
Ja.
Es trug sich zu späteren Stunde vor. Ich muss fairerweise mal dazu sagen, es war Gott sei Dank diesmal mal nicht viel Alkohol im Spiel. Mhm. Wir hatten ein gutes Meeting, wir hatten einen guten Galaabend, wir hatten eine gute Veranstaltung und haben noch ein bisschen gedanced auf dem Dancefloor. Und bei OT läuft es sowieso ein kleines bisschen gesitteter ab. Nicht. Und sind da auf der Tanzfläche unterwegs gewesen, bisschen wilder. Und dann kamen so ein paar Beats und hin und her. Und von meinem Tabler-Kollegen, die Kette geriet immer mehr in Schwingung und immer mehr in Wallungen und in Rage und schwung sich über seinen Hals. Und irgendwann ist es passiert. Wir haben unten an den Ketten teilweise so Rondeln dran und die Rondeln sind aus Echtsilber und die sind ziemlich schwer. Die sind meistens eingenäht oder eingewebt in so ein Band rein. Die Rondel ist weggeflogen im hohen Bogen. Die Kette ist, keine Ahnung, 50 Jahre alt, ja, und die Rondel ist abgerissen, im hohen Bogen weggeflogen und in dem Moment hast du alle Gollums gesehen, die sich auf diese Münze gestürzt haben.
Ja.
Dann hat derjenige, die noch auffangen können, also wieder vom Boden, hält sie in der Hand so und sagt, Gott sei Dank, ich hab die wieder. Stell dir mal vor, die wäre weg gewesen. Und in dem Moment hat eins der Gollums das Ding wieder aus der Hand genommen. Sie war frei.
Die kleine Elster.
Und sie war weg. Sie war weg. Die Rondel war weg. Derjenige hatte nur noch das Ding Band mit den ganzen Namen um den Hals. Ich hab gesagt, Alter, das klärst du. Ich helf dir nicht. Jedenfalls kam dann irgendwann raus, welcher Gollum die Kette hatte. Es gab eine wilde Verfolgungsjagd. Einer hat ein blaues Auge bekommen, unbeabsichtigt, weil im Gerangel dieses derjenigen wieder abzunehmen, es einen kleinen Elbow-Check gab, mitten aufs Auge.
Hey.
Und leider Gottes war sie weg. Im anderen Morgen ist diese Rondel wieder aufgetaucht in der WhatsApp-Gruppe und dann kam der Hinweis, hallo, es wurde ein Riesencoin gefunden. Könnt ihr mir mal sagen, wo der her ist? Das ist ja ein cooles Ding, so einen will ich auch haben.
Aus Echtsilber,
925 und wiegt da auch ungefähr so 2,5 Kilo, also ist auch noch richtig was wert. Ne, kann doch sogar sein, dass es noch mehr wiegt, ich weiß es nicht genau. Und jedenfalls war dann die Kette weg. Ja, sie war weg, es war nur noch das Band da. Und jetzt dachte ich, eine Sache, was du nicht machen darfst, bei einem Amt von RTD, eine Kette verlieren. Mhm. Da nochmal der Hinweis, Leute, wenn ihr mit den Dingern reist, immer ins Handgepäck, niemals ins Aufgabegepäck. Ja. Die Kette immer, Mann, niemals aus dem Auge. Also ich nehme meine Kette immer im Handgepäck mit, ich lasse die niemals aus dem Auge, ich habe die immer in meinem Rucksack. Bei der Kontrolle habe ich die immer im Auge, ich hole die meistens vorher raus, leg die gesondert da rein, damit die gar nicht erst durch die Kontrolle irgendwie groß nochmal infiltriert werden muss oder sonst was, damit diese Kette nicht wegkommt, weil die hat ja A Prestige, die hat Altertumswert, die hat einen hohen nominellen Wert und die hat auch einen hohen Geldwert. Also die Ketten sind teilweise unfassbar viel Geld wert mittlerweile, weil du die nie mehr so kriegen würdest, weil du heute gar keinen Juwelier mehr finden würdest, der dir sowas schmieden tut in der Art und Weise.
Ja, ja. Jedenfalls, und allein rein der historische Wert.
Richtig, das ist das nächste noch. Ja. Jedenfalls war es dann so, sie war weg, sie musste ausgelöst werden. Derjenige hat dann irgendwann mitbekommen, wer die Rondel hatte, ist dann auf den zugegangen, sie haben es geklärt, die Kette ist wieder aufgetaucht, die Kette ist repariert. Ja. Die Kette ist jetzt so dermaßen festgenäht da dran, dass die nie mehr abgeht. Ich meine, ich muss sagen, wir haben mit einigen Leuten das Problem, Silber genäht an Stoff. Ich habe das Problem nicht. Meine Kette ist komplett gelötet. Ja. Also die kann nicht wegfliegen. Ja, da kann nichts passieren. Die kann nur die gesamte Kette im Ganzen wegfliegen. Ja. Und das wäre schon ziemlich dämlich. Und ja, das war ein Highlight. Das ist in all den Jahren, glaube ich, in der Art und Weise noch nie passiert. Das ist das erste Mal, dass es abgerissen ist von der Kette in all den Jahren.
So was habe ich auch noch nie erlebt.
Ja, genau. Es ist das erste Mal, dass so eine Kette weggekommen ist in der Form. Es wurde immer wieder versucht, uns die Ketten abzunehmen. Also ich habe auch diverse Stories, die ich gerne nochmal in der nächsten Folge erzählen kann, wie Leute beauftragt wurden, damals mir und dem Sebastian Wenk, der da noch Präsident war, die Ketten abzunehmen und es nicht geschafft haben, weil ich aufgepasst habe, damit wir nicht irgendwie die Ketten hinterher in Dänemark oder sonst wo auslösen müssen. Und ja, wir haben die Kurve bekommen, die Kette ist wieder da, sie war auch jetzt schon wieder ein paar Mal im Einsatz, sie ist repariert, sie sieht schöner aus wie eh und je. Und das war die Story, das Kettengate von Celle.
Ja, schöne Story noch.
Ja, und jetzt, glaube ich, haben wir es wieder geschafft für heute.
Ich denke auch.
Klar, wir hatten gute Stories. Also ich fand es diesmal einen guten Mix aus Real Talk, aus Spaß, aus Ernsthaftigkeit.
Mit allem. Wir hatten aber jetzt auch eine gute Schlagzahl an Stories. Also
das stimmt. Haben sie aber auch provoziert. Ja, wir wollten es ja auch provozieren. Wenn ich so auf deinen Zettel da gucke, da stehen noch einige Stories drauf. Ich glaube, da können wir für die nächste Folge, die wir noch vor Weihnachten bringen werden, dementsprechend, ich glaube, die nehmen wir nächste Woche einfach schon auf. Gucken, dass wir das hinkriegen.
Machen wir ein Jingle Bells.
Genau, wir machen ein Jingle Bells Special. Ja. Ne, und machen dann, lassen Wham alles im Hintergrund laufen.
Nee, wirklich in Dauerschleife.
Also an der Stelle, ich mag keine Weihnachtsmusik, wirklich nicht. Ich mag Weihnachten, ist okay, alles gut. Ne, ist immer relativ dicht an meinem Geburtstag. Es gibt zweimal nacheinander Geschenke. Zumal ich auch da glücklich bin über Gesundheit und alles andere. Ne? Also ich kann mir auch mehr wirklich beschenken. Mir kann man mit Kleinigkeiten mittlerweile eine Freude machen. So ein Wimbel oder so ein Coin, der einfach in der Post ist. An der Stelle Zwinker, Zwinker. Ne? Falls irgendeiner mal mir was Gutes schlecht tun will. Ja.
Da ganz kurz nochmal den Hinweis, Devo-Wichteln.
Ah ja, geil, ja. Passt noch, wenn die Story hier rauskommt.
Wenn das rauskommt, also wenn ihr das am Donnerstag oder am Freitag hört, dann meldet euch jetzt noch schnell an fürs Devo-Wichteln. Ja. Dann seid ihr noch rechtzeitig. Freitagabend schließt die Anmeldung. Also bitte.
Wir weisen nochmal drauf hin jetzt hier. Das müsst ihr unbedingt machen. Devo-Wichteln, das ist sowas von cool.
Ja.
Schaut in die Ankündigungsgruppe. Schaut bei Instagram, schaut bei Facebook, dementsprechend sucht euch den Link raus, meldet euch an, es lohnt sich immer wieder, es kommen richtig coole Sachen dabei raus.
Ja.
Definitiv.
Genau.
Ja, an der Stelle, Moritz, ja, vielen herzlichen Dank mal wieder.
Ja, sehr gerne.
Hat richtig Spaß gemacht. Also wir sind mittlerweile, ich komme mir schon so ein bisschen vor, als ob wir so ein bisschen irgendwie das öfters machen würden.
Ja.
Ne, es ist immer noch nicht ganz professionell, das weiß ich. Es ist immer noch ein paar Versprecher. Diesmal haben wir noch ein paar Hüsterchen dabei zwischendurch. Ne?
Aber wir haben hier auch dickes Portfolio aufgebaut.
Ich wollte sagen, wir haben jetzt hier echt Licht, Kamera, Ton.
5 Stative,
die alles, was jetzt hier so hinkommt, es wird von Woche zu Woche besser. Ne? Also definitiv. Ja, dann sage ich Dankeschön. Das war Tischgespräche, unzensiert und ungeschnitten. Der Roundtable Podcast.
Genau, so bleibt's nämlich.
Nee, wie?
Wie?
Du sagst den Rest jetzt noch.
Was? Unzensiert und ungeschnitten mit dicken
Mikrofon. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Schwachsinn, ey. Jetzt jedes Mal mit dicken Mikrofon. Oh Mann, ey. Herrlich. Herrlich. So. Boah, jetzt tut mir aber auch echt alles weh.
1 Stunde 49.
Oh.